da sind wir wieder. Tada, wer hätte es gedacht?
Das große Comeback.
Ja, nach, wenn keiner mehr damit rechnet, nee, dann kommen die alten Männer zurück.
Das große Comeback, das gefeierte hier im ZDF, ja, in ihrem zweiten deutschen Radio. Ja, ist echt, also ich hätte auch nicht mal mitgerechnet.
Ja, also man muss sagen, sorry an alle, die jetzt so lange gewartet haben, und danke an alle, die jetzt trotzdem noch hören. Ja, die letzte Zeit war eine turbulente Zeit für uns beide, glaube ich.
Und ja, so ein bisschen, ne? bisschen viel passiert, so Job gekündigt, ja, selbstständig gemacht, Ängste neue entwickelt.
Und bekämpft auch, erfolgreich mehr oder weniger. Da kommen wir dann vielleicht später noch drauf.
Ja, ja, ich warte noch auf die Zusage der Künstlersozialkasse. Und das warte ich jetzt schon seit 5 Monaten und das macht mich doch langsam ein bisschen nervös.
Was ist da los? Streiken die vielleicht?
Personalmangel, sagt man. Man sagt Personalmangel. Und wenn man da anruft, sind die aber super nett, also wenn du durchkommst.
Ja.
Und ja, keine Ahnung, was da jetzt passiert. Weil so eine Krankenkasse will ja auch bezahlt werden, zumindest ein Stück weit. Und ich möchte ja das alles auch geregelt haben. Und ich möchte ja nicht irgendwie Schulden bei der Krankenkasse anhäufen, was ich angeblich nicht tue laut Krankenkasse, aber irgendwie, ach, das ist alles kompliziert. Das ist
kompliziert, viel zu kompliziert für unseren kleinen Podcast. Aber wie gesagt, es hat sich bei dir einiges geändert. Ja, auch bei mir war es natürlich so, dass mein Hauptberuf und auch das Elternsein immer mehr Zeit in Anspruch nimmt, als man tatsächlich so denkt. Und da ist natürlich das Erste, was auf der Strecke bleibt, sind so Hobbyprojekte. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben einen Termin gefunden. Und ja, sind wieder da. Wir probieren auch wirklich hier Hand aufs Herz. Wir probieren jetzt auch wieder öfter zu kommen. Es ist, ich muss auch sagen, mir hat es tatsächlich auch so ein bisschen gefehlt, weil es ist auch tatsächlich so, dass wir uns auch in den letzten Monaten auch viel weniger privat gesehen haben, als man sich wünschen würde, hätte ich jetzt gesagt. Und ja, da fehlt es tatsächlich so ein bisschen.
Ich habe dich immer nur digital gesehen.
Mein monatlicher Conny brauche ich manchmal. Das ist wie so eine kleine Therapiesitzung.
Dass man, ach so, ist das, ja.
Manche Sachen los.
Ich schreibe dann gleich die Rechnung.
Ja, mach mal. Ja, hol mal den Quittungsblock und das Kohlepapier.
Gut, dass du sagst, ich muss mir einen Quittungsblock kaufen.
Gibt es noch?
Ja, von Herlitz. Weil, hat mein Steuerberater mir gesagt, es wäre gut, einen in der Innentasche zu haben. Da habe ich gesagt, ich laufe doch nicht durch die Gegend mit einem Quittungsblock in meinem Sacko.
Gibt es da nicht eine App dafür, dass du einem irgendwie so eine Quittung ausstellst? Oder sollen die das Geld per PayPal schicken? Dann hast du auch
das ist Quittung. Vollkommen bescheuert. Aber gut. Und an dieser Stelle möchte ich Grüße rausschicken an Jonas. Jonas aus Erlangen, ein treuer Hörer unserer kleinen Sendung, der...
Props gehen raus.
Was hat er gemacht, der
Jonas? Ich weiß von nichts.
Der Jonas hat mal, wie wir, Radio gemacht, nur wir haben es gespielt, als professionell gemacht.
Tatsächlich, man kann es tatsächlich so, das ist mir noch gar nicht gekommen, aber ja, wir haben damals Radio gespielt. Ja,
ja, mit richtigen Hörern und ohne Redaktion und ohne jemanden, der sagt.
Ohne Boden. Jemand, der Anrufe vorher abcheckt.
Der große Raum.
Der uns einen Strich durch die Musikredaktion macht, muss man
das
schon sagen.
Das war ja natürlich, stell dir mal vor. Nee, Jonas hat auch einen Podcast, kann man hören, Giganten von gestern, großartiger Podcast, geht's um Musik der 80er, 90er und nicht dem größten Mist von heute. Und ich finde das so witzig, wenn du mit dem privat sprichst und dann hörst du den so durch die Kopfhörer, dieses Radio-Ding kriegt der nicht raus.
Ja, du kriegst den Jungen aus dem Radio, du kriegst Radio nicht aus dem Jungen.
Ja, genau. Ja. Meine, stell dir mal vor, wir hätten damals alle halbe Stunde Wetter und Verkehr machen müssen. Wir hätten ja gar nichts machen können mehr.
Ja, froh sein, dass wir einmal in 2 Stunden an die Nachrichten gedacht haben. Ja,
ja gut, da konnte ich eine rauchen gehen, aber weißt du, woran ich neulich gedacht habe? An die Sendung, wo wir es geschafft haben, genau 2 Songs zu spielen. Einen in der ersten Stunde und einen in der zweiten. Und der zweite war dein Rausschmeißer für alle, die aus dem Bett müssen.
Da wird irgendwas rausgeputzt, ja. Es war legendär. Es hat nicht jedem gefallen, muss man sagen, aber wir hatten auch eine gewisse Fanbase. Die
ich glaube, im weitesten Hörerkreis haben wirklich mehr Leute zugehört haben gedacht als gedacht. Also mehr zugehört als gedacht.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Das war schon großartig, was wir da gemacht haben. Also daraus ist ja dieser Podcast entstanden.
Ja, das ist die alte Origin-Story. Ja,
ja, aber man kann sie doch nochmal, man kann sie doch erzählen. Ich meine, schau mal.
Für alle, die jetzt neu einsteigen, für alle, die jetzt zum Comeback einsteigen. So. Ja. Wo sind die Rules von Alarmstufe Beige? Ja, wir hatten mal eine Radiosendung, in der wir wenig Musik gespielt haben.
Live, morgens von 7 bis 9. Das war quasi Podcast im Radio. Mit echten Anrufern.
Sozusagen, ja. Und ohne Vorbereitung eigentlich.
So wie hier.
Wir haben im Endeffekt die Zeitung morgens an der Tankstelle mitgenommen.
Auch das,
ja. Wenn wir Stau hatten unterwegs, konnten wir natürlich auch im Auto schon mal reingucken, aber ansonsten haben wir uns das meiste ja spontan aus dem Rippen geleiert.
Es war schon hart, irgendwie 4.40 Uhr aufstehen.
Ja, das stimmt, ja.
Und dann irgendwie da diese Treppen hoch und dann...
Ja, schön oben im 3. Stock, ja, das weiß ich auch noch, ja.
Aber es war irgendwie auch schön. Es war wirklich schön. Ich habe ich hab was gefunden, du bist ja auch ein Konnoisseur der Küche.
Ach ja, so könnte man es sagen, ja, ich esse gern. Ich weiß nicht, ob man es vermuten könnte, wenn man mich anguckt. Ich habe da durchaus eine Affinität dazu, ja.
So eine kleine.
Ja, was hast du ausgegraben?
Ich habe Rezepte gefunden, die ich wirklich großartig finde, weil du hast ja vor ein paar Jahren mal den Hubsflip rausgeballert.
Legende. Es war die Zeit, als wir noch auf YouTube aktiv waren.
Ja.
Und der Hubsflip ist ein Cocktail aus dem, wie sagt man da? Einflussgebiet des Warschauer Pakts, wie Heinz Strunk so gut benannt hat. Ja, aus der DDR, aus der ehemaligen DDR, gab es den Hubsflip und das war ein spektakulärer Cocktail mit Bier, Rotwein, Eiern und Milch, ne? Irgendwie sowas. Irgendwas kam noch dazu, irgendwas Spezielles.
Ja, ich musste es probieren und es war einfach nicht so schön.
Also ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben, aber ich bin auch nicht durchgestiegen, wo geschmacklich da die Reise hingeht. Es gibt also Sachen, die mischst du oder die entstehen aus Zufall, die probierst du und dann denkst du dir, boah, der Geschmack, der ist schon geil, der könnte noch mehr Leuten schmecken. Aber dass das beim Hubsflip passiert, ist mir bis heute ein Rätsel.
Ja, mir auch. Ich habe was Schönes gefunden und zwar gibt es hier einen Kommentar. Mhm. Der ist Fleischwurst in jeder Form. Es ist eine Liebe, an die nichts mehr rankommt. Meine Freundin ist vegan, aber diese Torte ist der Beweis wahrer fleischiger Hingabe.
Spektakulär. Ja, was ist das? Eine Form, ist eine Süßspeise, ist eine Hauptspeise in Torte.
Das ist eine Mett, eine Liebes-Mett-Torte in Herzform.
Auch noch roh.
Ja.
Sehr gut. Jede Stunde, wo die auf dem Partybuffet steht, wird der besser.
Ja.
Ich erinnere mich da gerne mal an so ein Silvester bei meinem Kumpel Frank. Er hatte einen, also ich weiß nicht, wir haben vielleicht, glaube ich, zu 8 oder zu 10 gefeiert, er hatte einen Mett-Igel organisiert, mit dem du so eine, weiß ich nicht, 80-köpfige Kompanie hättest versorgen können. Das war einfach so ein Putzeimer Mett umgedreht. Da waren bestimmt 4, 5 Gemüsezwiebeln drin als Stachel. Er hatte Connections zu der Metzgerei, muss man sagen. Aber er hatte den Mettbedarf etwas überschätzt. Man konnte dem Fleisch so durch die Silvesternacht durch beim Ergrauen zugucken. Also das war auch so gab es auch sehr viele Fotos an dem Abend. Du hast im Hintergrund immer irgendwo so einen Mettigel gesehen, der immer grauer wurde.
Oh Gott. Ich bin ja großer Mettbrötchen-Fan, aber das ist natürlich eine Frechheit.
Ja. Aber jetzt mal weiter mit der Mett-Torte. Okay.
Also du kannst, also wenn du morgen backen willst, ne? Ja. Du nimmst
die
morgen
aber auch gebacken, oder?
Du nimmst morgen deine Familie und ihr macht mal einen schönen Backtag, ne?
Ja, schön.
So, also als Grundlage nimmst du 500 Gramm Dinkelmehl. Das ist schon mal nicht schlecht. Ein Packen Trockenhefe, 3 Esslöffel Sonnenblumenkerne. Aber hier bitte nicht zu viele nehmen, weil du willst ja den Geschmack nicht verfälschen später.
Ja,
ja. Bisschen Chiasamen, damit der Darm angeregt wird, ist ja auch gut für
Ballaststoffe.
Ja.
Durch die Hintertür wollte ich jetzt gerade sagen, aber es ist eigentlich Ballaststoffe aus der Hintertür. Aber reingeschmuggelt ins Essen, ja.
Dann kommen 150 Gramm Röstzwiebeln. Bis hierhin
kann
ist
man
ja
nichts falsch machen.
Ja, kann man nichts. 2 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Brotgewürzmischung, 2 Teelöffel Honig.
Moment mal, was ist denn Brotgewürzmischung?
Du kannst Brotgewürz kaufen, das ist so Fenchel, Anis, Kümmel. Andere schütten sich das in den Tee und brühen es auf und hier schützt dir quasi... Okay.
Weil also prinzipiell ist ja Brot somit das Straighteste, was du...
Ja, ich bin ja jetzt auch Brotbäcker.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe heute einen Instagram-Account gesehen, da habe ich mir gedacht, leck mich am Buckel, der Conny, was kann er nicht? Hat er ein 1A-Schwarzbrot gezaubert, aber er leckt mich.
Rockenmischbrot.
Also Rockenmischbrot. Aber tatsächlich, bei uns sind diese Brote in der Familie schon immer als Schwarzbrote gehandelt, weil die außen eine sehr dunkle Kruste haben.
Ja, jetzt guck mal, wie lange
das
es halt
ist. Aber bei
ist,
vielen anderen ist es, ich glaube, Deutschland regulär ist es, glaube ich, Graubrot von der Kategorie. Ein Schwarzbrot,
ja, also da ist ja
eher sowas wie Pumpernickel.
Genau, da ist ja das Geheimnis, ist dann Backmalz.
Ah, Guck mal, der Conny, der ist schon wieder in so ein Rabbit Hole gefallen. Aber tatsächlich, das sah wirklich sehr lecker aus, sein Brot.
Ich habe es noch nicht angeschnitten, es musste erstmal auskühlen. Es kühlt jetzt aber auch schon seit 8 Stunden aus. Also von daher gesehen, ich bin ja gar nicht zu Hause. Dann kippen wir da noch ein halbes Liter warmes, lauwarmes Wasser auf. Und dann machen wir Kräuterbutter. Ne? 350 Gramm zimmerwarme Butter, 13 Knoblauch, 3 Frühlingszwiebeln, aber nur das Grün. Ne?
Du machst erst mal den Teig, der Hefeteig muss schon gehen lassen. Ne?
Genau. Dann machst du die Kräuterbutter und dann machst du da noch 8 Kräuter rein, diese TK-Mischung und auch hier 1,5 Teelöffel Salz, damit man richtig pissen muss später. So. Ja. Für den Belag wird jetzt wild 2 Kilo Hackepeter, also Mett, frisch vom Metzger. Eine Zwiebel, 3 hartgekochte Eier, 100 Gramm Rohschinken, ein Packen Fleischsalat mit Gurke, ein Becher Schmand und ein Becher Creme Fraiche.
Ich finde, ein Pack Fleischsalat mit Gurke ist es einfach keine Zutatenbezeichnung, weil bei Fleischsalaten, da gibt es so krasse Unterschiede. Also ich bin ja auch,
ich bin großer Fan.
Fleischsalat ist ja gar nicht so meins normalerweise. Ich hatte mal eine Fleischsalatphase, die dann auch so mal in so einer Überdosis geendet ist, aber falls mein ehemaliger Kollege Christoph zuhört, der weiß, dass wir früher jeden Tag zum Metzger sind und haben uns morgens 2 frisch aufgehäufte Fleischsalatbrötchen gekauft.
Ja, das war geil.
Ja, und also das Dill war bei dem drauf. Einen Metzger, weil der nämlich so einen frischen Fleischsalat hatte, der meiner Meinung nach, Geheimnis, wahrscheinlich noch einen Löffel Joghurt und eine Mayo hatte. Natürlich. Aber der war sehr gut. Und es gab notgedrungen manchmal einen anderen Metzger, wo wir hin mussten, je nachdem, wo wir waren. Und da gingen die Fleischsalatbrötchen gar nicht. Also wenn man da Fleischsalat einfach als Zutat nimmt, schwierig. Aber gut.
Aber es gibt guten industriellen tatsächlich. Und zwar von der Edeka Südwest, der mit Kräutern. Der tut's in der Not auch.
Gar nichts in der Not, gar nichts geht. So nachts im Bett,
ich bin Bubble Tea Röhrchen rein. Ich sag dir jetzt mal was Geiles. Ne? Ich sag dir jetzt mal was richtig eklig und Geiles. Ja? Nimmst du ein Kürbiskernbrötchen, ne? Schneidest das ganz normal auf. Hüllst die obere Hälfte aus, damit du eine Kuhle hast. So, dann machst du Fleischsalat rein, am besten den mit Kräutern. Und auf die flache Seite machst du dir ein frisches Mett. Und das babst du dann zusammen. Das ist natürlich für den Fleischlustliebhaber wirklich, ne, und halt das Kürbiskernbrötchen eignet sich gut, weil es hat guten Crunch und es tut einem dann im Gewissen nicht so weh.
Fürs Gewissen ist es wieder noch 2-3 Chiasamen draufschmeißen. Ich kann King-Shaming, aber meins ist es nicht so. Also
So, dann müssen wir noch verzieren den ganzen Spaß.
Ja, wie verzieht mir die Mett-Torte am besten? Ja,
mit einer Packung Brotchips. Besten
okay,
Bio.
Okay, es ist jetzt aber kein so ein altes Gewürz, weil Brotchips gab es jetzt ja damals noch nicht so, ne?
Ja,
Gewürzrezept.
Ich weiß nicht, warum man das von 2014 oder so. Auf jeden Fall.
Ach so, okay, ich habe eben gedacht, du hast so alt.
Ich habe einfach nur, das ist mir heute angezeigt worden, und dann habe ich gedacht, das ist ja ganz, ganz schlimm. Brotchips, und hier wird empfohlen zum Beispiel die von Dr. Quent Bämmchen. Habe ich noch nie gehört, aber
der
ich werde mich...
kennt dich halt einfach in- und auswendig.
Und dann 5 Wiener Würstchen und nach Belieben Gewürzgurken und Salzstangen. So, jetzt haben wir die Grundzutaten. So, du musst das Brot am Vortag backen. Also du hast hier eine Gesamtzeit von 4 Stunden und 10 Minuten. Also da hast du schon eine Familienbeschäftigung.
Das Brot ist schon die Basis der Torte. Ja, das ist dann dieser Hefeteig mit dem Brotgewürz drin.
Ja, okay. Genau. Und dann zwar in einer 26er Herzspringform am besten. Und logisch. Und dafür
ist ja vielleicht auch für Valentinstag auch die Torte dann.
Genau, und dann den Boden mit Backpapier auslegen und nochmals gehen lassen. Also da muss öfter gehen, der Teig. Und anschließend zusammen mit einem Topf Wasser im vorgeheizten Backofen 200 Grad obere ohne Hitze 60-70 Minuten backe. Und dann hast du schon mal dein Herzbrot. So, das nehmen wir jetzt mit einer Brotschneidemaschine in 5 gleich dicke Scheiben. Am besten hier 10 Millimeter schneiden. Und du beginnst bitte von unten.
Wir haben jetzt ja eine breite, eine flache Herzform. Wie schneidest du das mit der Brotschneidemaschine in 5 gleich große Teile?
Quer. Du legst das Brot von unten an und machst dann...
Ja, aber das ist ja 26 Zentimeter lang, des Herzens. Das passt ja an keine Brotschneidemaschine.
Hier steht's aber so.
Okay. Also das bezweifle ich, diesen Arbeitsschritt zweifle ich an.
Wie steht dazu?
Also ich kann zum Beispiel aus Erfahrung sagen, meine Brotschneidemaschine
ist meine Hand.
Nee, wir haben eine, die sich so in die Schublade rein versenkt.
Natürlich.
Brot wie so Steinzeitmensch hier. Wie die Tiere. Nein, mein Brot wird schon maschinell geschnitten. Hat gestern meine Frau auch schön in die Klinge gelangt.
Siehste?
Und hat sich erstaunlicherweise geschnitten. Ah. Aber Unfälle passieren im Haushalt.
Wer hätte es gedacht?
Ja, aber tatsächlich, da ist auch so, dass ich da immer quasi die Dicke einstellen muss, weil die musst du immer auf Null stellen, sonst kannst du das Ding nie in die Schublade falten. Deswegen bin ich so ein bisschen am austarieren, was die beste Stärke für Brotscheibe ist. Und ich bin ja eher Team einstellig, also 9 mm. Weil ich glaube, Basic Brotscheibe ist schon 1,1 cm. Ich weiß, dass wenn wir ab und zu in so eine Vereinskneipe bedienen, da gibt's auch so ein Handbuch, wie du das Brot für die Wurstplatte und für die Käsebrote schneidest.
Da gibt's
das sind sogar 12 mm. Aber ich finde das Belag-Brot-Verhältnis besser bei 9 mm. Ja, also 8 ist dann schon wieder zu dünn. Das ist bei frischem Brot 8 reißt schnell. Ne? Wenn du dann noch kalte Butter hast, schwierig. Obwohl ich ja auch, ne, bin der Meinung, Butter brauchst du gar nicht in den Kühlschrank tun. Solange du jetzt keine 30 Grad bei dir in der Küche hast, kannst du Butter locker draußen.
Also die sagt hier dazu, mit der Maschine jede Seite so weit wie möglich anschneiden, damit nicht die erreichte Mitte mit einem, und dann die nicht erreichte Mitte mit einem Messer weiterschneiden.
Ah, okay, alles klar.
Sind wir jetzt wieder beisammen?
Ja, ich glaube schon.
Gut. So, dann den rohen Schinken in einer Pfanne mit etwas Öl knusprig anbraten und anschließend aufs Küchenpapier legen, damit das Fett abtropft. Ne?
Ja.
So. Falls ihr zum Verzieren Schinkenrosen formen wollt.
Natürlich. Ja.
2 bis 3 nicht angebratene Scheiben aufheben, wenn das Schneckermäulchen nicht da vorher schon zugelangt hat, wenn du verstehst, meine.
Wenn man schon kocht, finde ich, dann darf man auch mal, ich sage mal, zwischendurch die Qualität der Ware checken.
Natürlich, so, muss ne? jeder Koch machen.
Kannst du mir nicht erzählen, dass wenn du irgendwie gerade deine Pfanne für Schinkennudeln kochst oder irgendwie so einen schönen Block
Butter zerschmilzt, dass du nicht auch mal da,
zurichtest, ja, dass ja. da nicht auch was mal.
Wenn man mal so eine Fritteuse macht, dass er mir einfach mal schön einen Löffel Öl einfach mal ins Maul steckt und einfach mal guckt, was das noch. Ja. So, dann haben wir die zimmerwarme Butter mit dem fein gehackten Grün. Ne? Mm. Das mischen wir und stellen es beiseite. So, jetzt müssen wir einmal Schichten zusammensetzen der Torte. Dieser Spaß dauert wirklich ein bisschen länger. Wir haben diese Scheibe des Brotbodens dünn mit Kräuterbutter bestrichen, ne? Und 500 Gramm des Mettes gleichzeitig jetzt darauf verstrichen. Mhm. Anschließend machen wir die rote Zwiebel in feine Ringe und verteilen die auf dem Mett. So, jetzt kommen die gekochten Eier ins Spiel.
Oh, ja.
Die zweite Brotscheibe beizusetzen, wobei ich finde 3 Eier ein bisschen wenig. Ich bin ja Eier. Konnoisseur und ich finde ja.
Kalte Eier finde ich schwierig.
Ich esse gerne Ei in allen Formen, außer flüssig und roh, aber das mag ich. So, Brotscheibe, ne? So, ebenfalls dünn mit Kräuterbutter bestreichen und dann auf die erste Schicht draufsetzen, sodass wir ja schon mal so einen kleinen Deckel haben.
Ja.
Dann wieder erneut 500 Gramm Mett drauf.
Ein bisschen wie so ein Big Mac in Herzform.
Genau. Ja. Die gekochten Eier schälen und in Scheiben schneiden und diese auf dem Mett verteilen und das muss auch vollständig bedeckt sein. Also hier darf man nicht naschen.
26er Herz tue ich mir schon schwer, dass du mit 500 Gramm Mett eine ausreichende Deckung kriegst auf einer Schicht.
Also, ja, finde ich auch. Ich finde es
so ein bisschen optisch, stelle ich mir so ein 26er Herz Springform vor.
Wir sind ja bei 2 Kilometer oder so. Ne? Also das,
ach so, okay.
Ja. So, jetzt dritte Schicht, dann jetzt kommt der gebratene Schinken zu der ganzen Party dazu. Wieder Kräuterbutter aufs Brot schmitte und dann 500 Gramm Mett drauf und dann den erkalteten Schinken drauf machen. Das ist schon ziemlich pervers.
So,
jetzt die vorletzte Scheibe Brot mit Kräuterbutter bestreichen, wieder Mett drauf und dann.
Ich erkenne da langsam ein System, ein roter Faden zieht sich durchs Mett.
Dann kommt der Fleischsalat oben drauf.
Ja, natürlich. Geil. Das ist quasi das Frosting. Frosting des herzhaften Mannes ist so schön für Fleischsalat.
Jetzt kommt die vorletzte Scheibe Brot auch wieder mit Butter drauf, ne? Mhm. Und nochmal die 500 Gramm Mett.
Ah, noch was oben drauf. Ach,
So, und dann die letzte Scheibe Brot mit Kräuterbutter schmieren wieder und dann auf die oberste Schicht setzen. Und die Kräuterbutter darf man hier ruhig noch dicker auftragen, damit der Cholesterinwert natürlich auch, wo will denn der noch hin? Also, the only way is up.
Baby. Aber wie schneidest du das, ey? Da brauchst du richtig.
Unser Basar auf ging ja noch weiter. Werkzeug, finale Schritte. Zum Schluss die restliche Kräuterbutter mit dem Schmand und der Creme fraiche mit einem Mixer gut verrühren.
Oh. Und dann ey, Schmand und Creme fraiche, ne? Es ist, ich habe früher immer gedacht,
das ist das Gleiche,
dass Creme immer fraiche irgendwie nah irgendwie so am Joghurt ist, so was Mageres, Frisches
ist.
Und Schmand, mit das Wort schon Schmand. Das ist schon, das klingt schon, als hättest du das ganze Maul voll Butter, wenn du das sagst.
Finde ich geil. Ne? Finde Schmand geil.
Aber Schmand hat weniger Fett als Creme fraiche, habe ich gesehen.
Ja.
Ja.
Ich finde zum Beispiel so ein Tuck oder Ritzcracker, ja?
Ja.
So, und dann nimmst du dir so ein Becherchen Schmand, Salz, Pfeffer, Dill und machst ein bisschen Olivenöl rein und einen Hauch Zitronensaft oder Limette, was du ja gerade da hast. Dann alles ein bisschen verrühren und dann mit dieser und den Ritz, also andere nehmen Karotten, ja, ja. Also ich nehme Ritzcracker, dann auf Söfchen und ein bisschen, da hast du was zu tun. Weißt du so, man hat...
Ist das nicht so langweilig?
Und also,
und haben die Hände was zu tun.
Ja, und man, also die kognitive Geschichte wird angeregt, die Muskeln natürlich im Kauen werden bewegt.
Augenkoordination und Cracker sind eh gut für die Augen. Nee, Möhren.
Im Gegensatz zu LEDs, wie ich heute gelernt habe.
Schmand kann ich auch sagen, mein Geheimtipp für so einen schnellen Dip, so ein Becher Schmand, und dann drückst du schön mit der Presse zwei Knoblauchzehen rein. Und ich habe aus Mexiko dieses Tajin-Gewürz mitgebracht. Das ist also nicht dieses Sesam-Tajin, sondern es gibt in Mexiko auch eins, das so heißt. Und das ist einfach eine Mischung aus Limettensaftkonzentrat, Chili und Salz.
Mhm.
Und das ist einfach, wie der Name schon sagt, das ist sauer, scharf und salzig. Und das dann noch mit rein und einfach von so einer Schnitze, so einem Viertel Limette, einfach den Saft dann noch drauf rumgerührt. Und das ist auch einen herrlichen, geilen Dip, den du auch direkt irgendwie so reinschnabulieren kannst.
Jetzt wirst du einen Herzinfarkt bekommen. So, die entstandene Masse um die Torte rum verstreichen, so dass man die einzelnen Schichten nicht mehr erkennen kann. Und jetzt kommen die Wiener Würstchen. Weil die muss man mit der Brotschneide,
sagen, wo sind die Wiener Würstchen geblieben?
Mit der Brotschneidemaschine in gleich große Scheiben schneiden und zusammen mit den sauren Gurken, Salzstangen und Schinkenrosen, also der rohe Schinken wird um einen Holzspieß gewickelt, auf der Oberseite verzieren und am Rand dann noch die Brotchips dran. Ende aus, Mickey Maus. Am besten also kalt stellen und am selben Tag alles noch essen, weil sonst wird's schwierig.
Also du hast mir jetzt kein Bild gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Bild dazu gibt, aber in meiner Fantasie sieht das ganze Ding jetzt aus wie so eine herzförmige Schildkröte, der irgendwie Fleischsalat aus den Achseln tropft, überzogen von so Gurkenscheiben und Würstchenscheiben.
Mhm.
Also, da kommt es voll reingeschnitten. Aber, die haben aus den Gurken quasi das Geburtsjahr gemacht. Okay, aber das ist ja wirklich furchtbar. Also wirklich, stell dir mal vor, du kommst auf den Geburtstag und es steht dann auf dem Buffet.
Mir würde es einfach nur das Bein runterlaufen. Die ganze Zeit. Ich würde es nur feiern. Wie kann man denn sowas jemandem noch
und das Geburtstag ach, oben unter den Gurken, das ist alles Kräuterbutter.
Wie kann man denn sowas jemandem auf dem Geburtstag und auch auf dem Silbertag?
Ja, aber vor allem.
Guck dir das doch mal an.
Wie schwer ist denn die Torte? Die ist ja massiv. Und die ist ja auch, also wenn das ein 26er Herz ist, dann ist sie ja mindestens, dann ist sie mindestens 15 Zentimeter hoch, wenn es reicht. Stell dir mal vor, die musst du doch irgendwie so durch den halben Landkreis fahren, bis du da endlich bei der Hochzeit bist, auf dem Bauernhof. Da schwitzt die Mutti mit dem Ding auf dem Schoß als Beifahrer, das sagst du aber. In so einem Tortending drin. Was habe ich schon hier Torten und Gerichte auf Partys balanciert auf dem Beifahrersitz, sag ich dir. Das ist eine Aufgabe. Kommst du an, bist fix und fertig. 3/4 Stunde in Karlgrund. Und du musst irgendwie da die Cupcake-Sammlung balancieren. Das ist 45 Minuten volle Konzentration.
Beim Paul auf der Hochzeit war es doch so heiß. Ich stell mir vor, du kommst so früh an und kannst doch nicht hinten rein.
Jede Minute zählt, ja. So langsam fällt so alles ab. Und du probierst es dann noch so irgendwie dran zu kleistern. Du musst die Notfallmayonnaise.
Die läuft von alleine weg.
Herrlich. Wir sind halt einfach ein Podcast, der bekannt ist für so praktische Haushaltstipps. Ne? Das muss man schon sagen. Obwohl ich da tatsächlich, muss ich sagen, in der in der Zeit, wo wir jetzt abwesend waren, ne, wir entschuldigen uns nochmal nachträglich dafür, aber die tatsächlich, also ich will jetzt nicht angeben, aber ich bin 2-3 Mal tatsächlich erkannt worden und angesprochen worden.
Oh, cool.
Und die Themen, da merkst du schon, was unsere Zielgruppe ist und was sie interessiert, ist die Themen, die hauptsächlich angesprochen wurden. Also das hauptsächlichste Thema von allen
ist Scheißen.
Nein, war der Bio-Eimer.
Ja, wir haben das mal, ist ja auch.
Ich habe mal erzählt, das ist auch schon wieder 5 Jahre her oder so, dass ich mich alt gefühlt habe, weil ich im Internet irgendwie den ganzen Nachmittag damit verbracht habe, den perfekten Bio-Eimer für unsere Küche rauszusuchen. Und es tatsächlich beziehen sich da immer noch relativ viele Leute drauf und fragen meine Kompetenz, was Bio-Eimer für die Küche angeht.
Ja, Entschuldigung, also es gibt ja auch keinen, der sonst eine Kompetenz bei sowas hat.
Aber es ist wirklich eine Frage, die ich schon jetzt mehrfach ernsthaft gestellt bekommen habe. Und da habe ich dann auch erklärt, so ein bisschen, ich meine, ich bin ja dann auch nett und spiele auch meine Hilfe an. Ich freue mich dann auch, wenn die Leute sich dann dafür interessieren.
Wie bietest du denn da jemandem die Hilfe an?
Naja, angenommen, ich sage, pass auf, ja. Es kommt natürlich wie immer im Leben drauf an, was du mit dem Bio einmal vorhast. Brauche eine bestimmte Größe. Bei uns zum Beispiel, wir haben logischerweise 2 Bio-Eimer, weil
auch eine große
Frage, die auch innerhalb dieser Bio-Eimer-Diskussion mit Fans auch schon aufgetreten ist. Wie spülst du deinen Bio-Eimer? Logisch, hast du recht, Conny, in der Spülmaschine. Mhm. Natürlich. Also unsere Bio-Eimer ist jetzt nicht so, dass unser Bio-Eimer, glaube ich, selten länger als 2, maximal 3 Tage steht, bevor er ausgeleert wird.
Ja, ja, ja.
Und wenn dann der Zustand zu wild wird, ne, weil er ist ja dann auch öfter bei uns irgendwie Kaffeesatz drin und so, und das fängt halt relativ schnell das Schimmel an. Deswegen, der wird schon relativ schnell weggebracht, hätte ich gesagt. Aber dass der natürlich nicht, dass ich den halt nicht großartig mit der Hand ausspüle, stelle ich den einfach in die Spülmaschine. Und dann habe ich dann tatsächlich so die Antwort halt gekriegt von einer Hörerin, glaube ich, die dann auch gesagt hat, hier, mein Mann wird mich umbringen, wenn ich meinen Bio-Eimer in die Spülmaschine stelle.
Ja, aber natürlich mache ich das.
Ja, ne? Also Bio-Eimer, Spülmaschine ist erstmal kein Problem. Hätte ich jetzt gesagt.
Ja,
oder?
Ja. Also, machst ja keine, du machst
ich,
ja.
Wäre ich persönlich zu faul, das so zu spülen. Meine Spülmaschine muss einiges abkönnen.
Du machst doch keine, ja, es gibt ja Menschen, die machen da auch Scheiß aus Bürsten rein.
Ja. Da ist jetzt,
ich habe das nur mal gelesen, ja, und ich kenne das aus.
Das würde ich jetzt, glaube ich, nicht machen.
Warum denn 70 Grad? Da tötet ja, alle
das, ab. Gerade das war die Überlegung. Reichen die 70 Grad, was das Töpfeprogramm hergibt für so Fäkale? Da wäre ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich sag mal, ein Bio-Eimer sollte schon drin sein in der Spülmaschine. Wahrscheinlich rennen uns die Leute jetzt die Tür ein, was da für Giftstoffe irgendwie in der Spülmaschine rumgewirbelt werden. Aber ich glaube nicht. Also die ganze Familie hat es gut überlebt bisher. Alles cool. Aber zumindest die Bio-Eimer-Kompetenz wird natürlich sehr oft angefragt. Da ist auch dann, habe ich gesagt, ein Kriterium ist natürlich die Spülmaschinenfestigkeit. Weil
ja, natürlich, ja.
Ich jetzt schon mehrfach eben, es sind meistens Kunststoff-Bio-Eimer, die aber dann natürlich, wenn die halt irgendwie den 50. Spülmaschinengang bei 70 Grad hinter sich haben, dann irgendwo an den notorischen Stellen brüchig werden. Ne? So wie es halt immer ist, die Weichmacher, die Phthalate dampfen aus, ne? Und schon bricht der Henkel im ungünstigsten Moment. Ein Henkel bricht natürlich immer, wenn der Eimer voll beladen ist. Ne?
Aber was
nie,
du
wenn
den
du wieder
Kopf
leer
machst.
Zurückträgst. Wenn du dann schön deinen Bio-Eimer samt Kaffeesatz durchs Treppenhaus verteilst, sowas dann. Ne?
Aber was du dir einen Kopf machst.
Ja, also es gibt Bio-Eimer, die so Metallhenkel haben, die sind ja dann quasi unzerstörbar, aber die passen auch wieder nicht bei uns in den Schrank. Weil ein Bio-Eimer ist quasi im Umlauf, einer in der Spülmaschine oder im Schrank, je nachdem. Aber damit er dann da auch ordentlich verstaut werden kann, nicht im Weg rumsteht, muss er eben da reinpassen. Deswegen hat halt der Metallgriff Bio-Eimer auch nicht ausgeschieden bei mir, würde aber vielleicht bei jemand anderem gute Dienst leisten, ne? So zum Beispiel. Ja, also auf jeden Fall, das sind tatsächlich Punkte, die bei uns immer wieder angefragt werden.
Ja.
Also da, wenn da auch nochmal irgendwie
Beratung
steht, dann können wir auch gerne nochmal irgendwie eine Beratungsrunde machen. Oder keine Ahnung mehr.
Also
wir
haben
mal
so
live das aktuelle Bio-Eimerchen Angebot. Irgendwie so.
Wie viel Liter muss denn der können?
Also wir haben jetzt ein 6-Liter Bio-Eimer. Das reicht für uns. Ich hatte auch so einen größeren, so diesen ganz bekannten von, wie heißt die, Zulo oder so, die auch diese Mülltonnen herstellen, der einfach aussieht wie so eine etwas kleinere Mülltonne. Aber der passt eigentlich nicht in den Schrank. Das ist halt dann so das Problem. Ich glaube, so zwischen 6 und 10 Liter ist eine gute Größe, je nachdem, was du für ein Aufkommen an Bioabfall hast in der Küche.
Ja.
Ja.
Ja. Was darf da eigentlich alles rein? Ich weiß es gar nicht.
Ja gut, das hängt natürlich auch irgendwie immer auch von deinem Entsorger ab, glaube ich. Ne, ob du da irgendwie... Also es gibt ja zum Beispiel so Bio-Kunststoffe, die so mitverrotten.
Aber du darfst Beispiel ja keine Plastiktüten benutzen. Also diese Bio-Plastiktüten, die sind hier in Aschaffenburg Gott sei Dank verboten.
Ja, haben wir auch eigentlich nicht. Aber du meinst dieses verrottende Kunststoff da, dieses ganze...
Ja, was nach 1000 Jahren verrottet.
Ja, es scheint anscheinend nicht so gut zu funktionieren.
Ja, ich war neulich bei einer Bekannten.
Ja.
Und da war der Scheiß Gaswasser-Scheiße-Notdienst da. Und haben da mit einer Spirale durch die Wände geballert.
Oh, habe ich letztens auch gemacht. Ich habe
eine Spirale. Also, du hast
wir
sowas,
haben eine Spirale,
ne?
Zu Hause, natürlich.
Ja. Natürlich habt ihr sowas. Und zwar haben sie so eine HD-Kamera reingejagt, sodass man, und er hat uns dann wirklich Best of Häufchen gezeigt auf seinem Ding. Das, ohne Scheiß. Ich stehe da und denke, was ist denn jetzt los? Und dann haben sie mir erklärt, dass sie bei einem großen Polizeipräsidium waren und haben dort spülen müssen. Weil da viele Kackis nicht weg sind. Und
ja, Polizisten haben einen harten Stuhl.
Dann habe ich mir die Kacki da angeguckt von dem Polizisten und hat er mich darauf hingewiesen, dass da ist ein Berg von feuchtem Klopapier. Das darf man nicht benutzen.
Ah ja, ganz schlimm. Ganz schlimm.
Ich benutze das immer.
Also bei uns zum Beispiel.
Ich kaufe das ganz oft.
Pünktlich am 1. oder 2. Januar
wird spiralt.
Drückt's. Nee. Sehr ähnlicher Spiraltag. Nein, drück's vor meinen Eltern, die ja relativ weit unten wohnen. Plötzlich, es hat geregnet, drückt das Wasser aus der Dusche ins Bad. Mm. Und hat sich dann rausgestellt, dass quasi von dem Anschluss meiner Eltern, der war blockiert, weil die haben so ein eigenes kleines Dach und da hat sich irgendwas ist über das Dach ins Abwasserrohr gespült, wo auch dann quasi in dasselbe Abwasserrohr auch dann irgendwann Dusche und Waschbecken und Klo und so weiter reinmünden. Und das hat da verstopft. Deswegen ging es bei uns, aber bei denen nicht. Ne, also soweit konnte man es dann quasi eingrenzen, dass du sagst, ab wo läuft es nicht mehr ab. Und da es ja noch geregnet hat, konnte das zusätzliche Regenwasser nicht den normalen Weg nehmen, sondern hat es quasi da durch die Dusche gedrückt. Ist auf jeden Fall sehr unangenehm. Ja. Und dann haben wir dann zum Glück eine Motorspirale, nicht eine normale Spirale, sondern natürlich eine Motorspirale. Irgendwie so, ich glaube, 25 Meter Motorspirale.
Warum hat der normale Mensch sowas?
Weil wir schon mal ein ähnliches Problem hatten.
Was kostet sowas in der Anschaffung? Ist und wie gar,
also
schließe ich es an?
Nicht so teuer. Ich glaube, ich hätte jetzt gesagt, so um die 200 Euro.
Mhm, und wie schließe ich das an? Einfach Steckdose?
Das Ding sieht aus wie eine Bohrmaschine, die in einem Trichter drin steckt. Und in diesem Trichter ist aufgewickelt die Spirale. Und die Spirale an sich ist eine ganz lange, relativ starre, aber dennoch flexible, hört sich jetzt blöd an, Stahlfeder, die vorne so verschiedene Haken kannst du da drauf machen, oder so ein Fräskopf oder so. Damals hatte ich ja noch keine Endoskopkamera.
Das hast du so eine, auch?
Ja, ich habe mir jetzt so eine 15 Meter Endoskopkamera gekauft, um da mal reingucken zu können. Die kostet nichts, die kostet irgendwie 12 Euro. Und die kannst du per USB ans Handy anschließen. Also der ist wirklich, das ist so ein No-Brainer. Da ist die Spirale schon eine größere Überlegung. Aber wenn du, wie gesagt, wenn du einmal den Notdienst kommen lässt, ne, hast du die Spirale auch schon selbst bezahlt. Auf jeden Fall, dieses Ding kannst du quasi mit der Bohrmaschine, das hältst du wie so ein Schlagbohrer, das hat vorne so einen Griff. Dann machst du diese Bohrmaschine an, die da ist, um diesen Trichter zu drehen. Und du hast dann an dem vorderen Griff vor dem Trichter, kannst du wie beim Motorrad, kannst du wie so eine Art Gas geben und dadurch schließt sich um diese Feder so Eisenrollen, die dann dadurch bedingen, dass eine Feder natürlich, eine Spirale nach vorne gedrückt wird, wenn du so festhältst. Und dann kannst du die mit Druck quasi ins Rohr reinfahren lassen. Und du musst halt auch aufpassen, dass das nicht verkeilt, weil wenn du einen Knoten oder einen Knick reinmachst, die Spirale im Arsch, kannst du wegschmeißen. Aber tatsächlich, wir konnten, was auch immer da drin war, diese Verstopfung wegmachen. Als wir die Spirale dann rausgezogen haben, hast du gesehen, da hat vorne so Papierfetzen drin gehongen, die halt aussehen, als wäre halt irgendwie wahrscheinlich eine ausgebrannte Rakete oder so aufs Dach gefallen, ist dann durchs Regenrohr in den Kanal rein. Und der hat dann an einer Stelle, in der Engstelle, hat sich das Ding quergestellt und hat dann da gestaut. Also tatsächlich.
Spirale, Rohrreinigung kaufen. So.
Gibt's denn so einen großen Koffer? Also mittlerweile, glaube ich, gibt's die sogar noch günstiger.
Bei Temu für 6 Euro.
Für 6 Euro? Ja gut, das ist aber eine zum Leihen, oder? Da ist ja noch kein Elektromotor.
Jetzt raff ich auch erst, was du willst. Kosten 60 Euro die Dinge.
Also, uns hat das Ding schon gute Dienste geleistet. Muss ein bisschen wissen, was du machst. Vielleicht mal einmal ausprobieren, wie es funktioniert, bevor du es brauchst.
Ne? Ach, da muss man jetzt den Siphon abmachen, hier unterm Waschbecken.
Ja, um die enge Kurve kommst du da jetzt nicht rum. Ah ja, komm, Siphon wirst du ja abschrauben. 90% aller Verstopfung am Waschbecken sind sowieso der Siphon. Was du da manchmal rausholst, ah geil, da habe ich auch beinahe schon ins Bad gekotzt. Also das ist so ein Siphon, der so nach vielen Jahren, vielleicht mit langen Haaren und wenig Wasserdruck.
Ist gut, ja.
Das ist so manchmal, wenn du aus dem Urlaub heimkommst, der Siphon ausgetrocknet ist, dann riecht es erstmal so richtig geil.
Ja, deswegen lasse ich immer, wenn wir so 4-5 Wochen weg sind, immer das Wasser laufen.
Ja, konstant einfach.
Ich bräuchte auch mal so eine Spirale im Bad, tatsächlich. Also, ja. Aber vielleicht kann ich da auch einfach heißes Wasser und Spüli reinmachen. Habe ich gestern gesehen, soll für die Küche Wunder wirken.
Ja gut, Fett lösen, ne, und heißes Wasser. Aber da musst du schon relativ lang heißes Wasser laufen lassen, ne, damit es insgesamt heiß wird auch. Dann Spüli rein und dann am besten irgendwie so 2-3 Wasserkocher, kochendes Wasser hinten nach, damit auch richtig alles gelöst wird.
Ja, habe ich gestern bei TikTok gesehen. Großartig. Ich habe gestern auch bei TikTok gesehen, wie Chemtrails gesprüht werden sollen angeblich. auch großartig. Es konnte nur kein Pilot bestätigen.
Ja, naja, die dürfen jetzt natürlich nicht. Ne, die haben natürlich, die Deep State hat da gegen die immer was in der Hand, ein Druckmittel, dass sie das natürlich nicht zugeben. Was ich bei Chemtrails nicht kapiere ist, warum sprühen die auch über dem Meer? Oder über dem Atlantik, wo keiner wohnt. Wenn du so, weiß ich nicht.
Für die Schifffahrer, damit die auch was.
Für die Kreuzfahrtschiffe, dass die auch was abkriegen. Ja. Sprühen die quasi, weiß ich nicht, 8000 Kilometer wertvolles Chemtrail-Gift über dem Meer aus.
Ja. Ja. Angeblich werden ja ausgemusterte NATO-Tanker jetzt benutzt, weil die mehr fassungsvoll sind. Kannst du aber jetzt auch so ein Reinigungsgerät kaufen dafür, für die Luft. Das ist so Kupfer, so zwei Kupferrohre, die sind einfach miteinander verschweißt. Und das soll das auflösen. Kostet auch nur 500 Euro.
Ja, ey, Schnäppchen.
Also ist aber energetisch geladen, ne?
Also ja, natürlich. Also brauchst kein USB-Anschluss und nix.
Ist genauso wie dieses Gerät, wo du, also diese Schale.
Orgonit?
Ist das der Reiniger der Luft, der Energie?
Also das weiß ich nicht, aber der macht den Himmel klar, wenn du rausstellst und Apfelessig draufschüttest.
Ja. Auch die Befreiung der schlechten Energien von Lebensmitteln in dieser Schale für 2000 Euro. Da kannst du eine Schale dir hinstellen und.
Ja, wenn du natürlich so blöd bist, Lebensmittel mit Barcode kaufst, bist du ja quasi selbst schuld. Ne? Ja, jetzt brauchst du schon die 2000 Euro Schale, die dir die böse Barcode-Energie wieder raussaugt. Ganz
wenn du
dann da noch mein Handy mitladen könntest, dann wäre ich zufrieden.
Gibt ja jetzt die ersten Dingsbums hier, die ersten Hersteller, die diesen Barcode einfach durchstreichen.
Ja,
damit endlich Ruhe ist, ja.
Ich habe auch von einer Alarmstufo-Hörerin ein sogenanntes ganz spezielles Heilwasser geschenkt bekommen, das auch super teuer ist. Ich habe tatsächlich schon einen Schluck probiert und ein kleines bisschen steht noch im Kühlschrank sogar. Also es hat geschmeckt wie normales Wasser, aber auch grandios, der Barcode auf der Rückseite ist tatsächlich durchgestrichen, schon ab Werk quasi.
Aber was ist mit Heilwasser? Was hat's denn da auf sich?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, kann ich dir nicht sagen. Also ich meine, Heilwasser, also sagen wir mal, der Markt der Heilwasser ist groß. Es gibt natürlich so.
Also die prominenteste Quelle ist ja quasi staatlich Fachinger oder die Hirschquelle.
Ja, das ist ja noch sowas, was du im normalen Handel kaufen kannst. Ich denke mal, da hast du vielleicht einfach nur irgend so ein ganz speziellen Mineralüberschuss, der dann nur aus dieser einen Quelle rausläuft, weil das in Wirklichkeit irgendwie durch so ein, Jahrhunderte alten rostigen Eisentank fließt, den keiner mehr im Kopf hat, irgendwo durch den Boden. Und dann kommt es irgendwo, sickert es dann aus so einer Ritze im Fels nach ein paar Kilometern und ist da rot. Und alle denken, oh, das ist ein sehr eisenhaltiges Wasser. Das muss bestimmt gut sein. Ich denke mal, dass das sowas ist. Also ich glaube, so statisch Fachingen, ich muss ja sagen, ich habe ja früher in meiner Jugend im Getränkehandel gearbeitet, so nebenjobtechnisch, deswegen kenne ich das durchaus noch. Das staatliche Fachinger. Ich habe auch...
Könnte ich mir jetzt eine Flasche kaufen von?
Ja, also ich fand, es hat ehrlich gesagt furchtbar geschmeckt. Mhm. Es so ein anderes, das noch so ähnlich schmeckt, meiner Meinung nach, ist Bad Vilble Urquell. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, mit so einem gelben Etikett. Es hat auch super schweflig geschmeckt. Also ja, so ja, säuerlich, aber so ein bisschen mit so Ei im Abgang. Weißt du wie? Wenn, du so, wenn Leute bei dir neben dir im Zug sich so ein Ei pellen und dann einmal so in die Faust ausstoßen, so ganz kleines bisschen und dann in ihre Zeitung atmen und dann fährt der Zug an und einfach die Luft bleibt stehen und wandert dir so langsam quasi, ob du willst oder nicht, drückt es dir das so in die Nase. Das hat meiner Meinung nach Bad Vilble Urquell im Abgang. Also da... auch schwierig. Und das, ich meine, die andere Kategorie Heilwasser sind ja so diese Heilquellen, nenne ich es jetzt mal. Wir waren tatsächlich letztes Jahr mit der Clique zu einem Cliquenausflug in Karlsbad. Mhm. Da gibt es ja dann auch die, weiß ich nicht, das habe ich nicht ganz genau im Kopf, 15 oder 16 Quellen, die da quasi auf der Promenade in Karlsbad irgendwo raus sprudeln. Ja. Da holt man sich so ganz spezielle Tassen. Und schlürft dann da dieses Wasser. Und der Geschmack rangiert von...
Will man das?
Eklig bis krass widerlich. Also da ist natürlich jetzt nichts dabei, wo du sagst, geil, da fülle ich mir eine Flasche ab. Dann, ne, für nach dem Sport. Weil das lässt sich so geil wegtrinken. Es ist alles sehr warm, was da rauskommt. Teilweise bis zu 60 und 70 Grad warm. Also richtig heiß. Da musst du krass abkühlen lassen. Und die schmecken tatsächlich alle anders furchtbar. Also es ist wirklich... Du siehst schon an diesen Quellen, wo das so rausläuft, also die sind so gefasst meistens in so Kupferbecken und da ist dann oben wie so ein Hahn, da tröpfelt es so raus und du siehst schon an diesen Ablagerungen in dem Becken, was da drin hängt.
Ich bin hier auf eine Flasche gestoßen, die heißt Bling H2O Clear Blue, das ist ein glamouröses Wasser aus den USA. Aber es ist nicht nur Wasser, es ist ein luxuriöses Getränk, das meist kristallenverziert in einer eleganten Glasflasche herkommt. Hergestellt aus reinem Quellwasser und angereichert mit natürlichen Mineralien, bietet dieses Wasser ein unvergleichliches Geschmackserlebnis und einen Hauch von Hollywood-Glamour. Perfekt für besondere Anlässe oder als Geschenk für anspruchsvolle Genießer. So, jetzt wollen wir mal gucken, was kostet denn dieser Spaß?
Aber dann
Spaß?
Ist es ja
was
auch
glaubst du, was
eigentlich
kostet?
Mindere Qualität. Weil in dem Moment, wenn du dem Wasser was zusetzt, dann ist es kein Mineralwasser mehr, dann ist es ein Tafelwasser.
Richtig.
Zum Beispiel
kostet nur 999 Euro.
Bon Aqua oder so von Coca-Cola, dieses Wasser. Was ich auch so skurril fand, dass tatsächlich Coca-Cola ein Wasser verkauft.
Ja, die hatten drauf
das Bon Aqua noch? Das war auch so Tafelwasser.
Kostet 1000 Euro die Flasche hier.
Ja, naja. Also...
ohne Versand.
Ich weiß nicht, was kostet der Kubikmeter Wasser hier bei uns? 75 Euro? Also ich weiß gar nicht, aber da kannst du mal runterrechnen. Ich glaube, dass das Wasser, was hier rauskommt, wesentlich besser ist.
Ist zumindest, glaube ich, nicht mit... aber ich bin so ein Fan von Vichy Catalan.
Was ist das?
Das ist ja katalanische Wasser. Das ist ein bisschen salzig. Und es gibt's auch mit Limette, also mit Zitrone und Limette. Und ich finde das so geil, wenn das ein
also
bisschen salzig ist.
Also Kubikmeter Wasser bei uns kostet im Schnitt irgendwas zwischen 2 und 8 Euro, okay.
Und was ist ein Kubikmeter? Das sind 1000 Liter.
1000 Liter.
Ja. Muss man schon können. Jetzt ja, hätte ich Bock auf eine Flasche Vichy Catalan. Hätte jetzt richtig Bock drauf.
Warte mal, nochmal zurück zu seinem Katalan. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Ja, alles gut. Horrende
Schätzung.
Fertig. Bin damit fertig. Fertig. Ist einfach nur Dingswasser, katalanisches Salzwasser mit Zitrone. Gibt's ja auch dieses Voss-Wasser.
Ja, aber das ist doch auch nur so ein Marketing-Ding, oder? Also
ja, das ist nicht. Einfach nur die Flasche.
Ich finde, also A, Wasser muss einfach, da gibt's Geschmacksunterschiede, ganz krasse, finde ich. Wenn man ein Wasser gefunden hat, das einem schmeckt, warum sollten wir das nicht trinken? Also, ich weiß auch nicht. Ich habe so ein paar Go-To-günstige Wasser. Also ich finde zum Beispiel hier bei uns in der Nähe gibt es ja das Sodenthaler. Das ist so dieses Standardwasser hier aus der Umgebung. Und es ist jetzt kein Billigwasser, aber bei so einem Teil gibt es zwei Quellen. Es gibt einmal die blaue, die Klassikquelle. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Und es gibt die sogenannte Andreasquelle, die dieses diese Rotfärbung mit auf dem Etikett hat. Und ich finde das Original, die Originalquelle kannst du nicht trinken. Die hat auch so viel Kohlensäure. Das ist brutal einfach. Das zerreißt den Gaumen. Aber die, mein Geheimtipp ist Andreasquelle Medium. Sehr lecker. Kellerkalt, nicht zu kalt bei Wasser. Ist auch wichtig. Es ist ein sehr leckeres Wasser. Und es ist jetzt kein, das ist kein super billig Wasser, aber es ist auch kein unendlich überzogen teures Wasser.
Aber ist es nicht so, dass das früher mal Coca-Cola gehört hat, Rodenthaler?
War tatsächlich irgendwann mal Coca-Cola, ist aber jetzt, die haben es, glaube ich, wieder abgestoßen. Ich glaube, die war doch dann mal irgendwie auch kurz vor Bankrott und dann haben sie sich irgendwie wieder aufgefangen oder so, keine Ahnung. Aber ich finde zumindest, dass das Andreasquelle in der Medium-Sprudel-Variante sehr lecker ist. Da kann mir nichts sagen.
Ich mochte Kalden da immer gerne.
Okay, das kenne ich jetzt nicht.
Das ist aus Nordhessen.
Geroldsteiner finde ich zum Beispiel furchtbar.
Mir hat mal jemand gesagt, desto höher der Hydrogencarbonatanteil ist, desto besser ist ein Wasser. Mhm. Ich habe zum Beispiel unheimlich gerne, das ist auch ein bisschen teurer, aber das, ich trinke das so gerne, das ist dieses
Bad Brückenaue.
Ja. Oh, das trinke ich so gerne.
Also, ganz ehrlich,
was ein langweiliges
einfach
Thema.
Wasser aus der Leitung bei uns. Ich bin zu faul, Kästen durch die Gegend zu schleppen. Ich trinke es einfach direkt aus dem Hahn. Wie so ein Hamster.
Also ich muss morgen in den Getränkemarkt. Ich habe so Bock auf eine Flasche Bad Brückenauer Lemon.
Gibt's so Tränken in Menschengröße eigentlich, dass du so, wie wenn du, da wo der Hamster so eine
Kuhweide
reindrückt irgendwie.
Gibt's auf jeder Kuhweide gibt es sowas.
Funktioniert das?
Es gab früher mal bei mir zu Hause in der Region, da bin ich nachts immer eine andere Strecke heimgefahren und da war es ein bisschen gruselig, weil da sind Menschen mit Kanistern durch den Wald gelaufen. Bis mir mal einer gesagt hat, dass da eine Quelle ist.
Ja. Hier gibt's in Aschaffenburg gibt's da auch eine ganz berühmte, die sogar hinter dem Fidelio.
Ah ja, da oben im Wald.
Also da vielleicht noch, sag mal, 200 Meter in den Wald von da und dann kommst du zum legendären, und das ist jetzt kein Joke, Elbertsbrünnchen.
Oh.
Und da ist tatsächlich, kannst du da an so einer beliebigen Zeit mit dem Rad vorbeifahren, da stehen immer so ein paar Leute, die mit einer Engelsgeduld an diesem vor sich hin tröpfelnden Rinnsal. Es ist tatsächlich, ne, wenn du da fahrradmäßig im Wald fährst, dann machst du Tour, das ist auch die Verbindung nach Obernau oder hier auch zu berühmten Ellis Biergarten. Ne? Ja. Wenn du da die kürzeste Strecke von uns aus hin willst, kommst du zwangsweise am Elbertsbrünnchen vorbei und kannst da.
Ist das da, wo mir der Reifen geplatzt ist?
Ja, genau. Also da, also noch ein Stück weiter in den Wald rein da natürlich, ne? Aber zumindest da die Tour war das, ja. Da legendäres Elbertsbrünnchen. Da ist es jetzt nicht so, dass da besonders viel aus der Quelle kommt. Wenn da mehrere Leute kommen, die mehrere Kanister dabei haben. Also es wäre mir einfach den Aufwand nie wert, weil du kannst ja auch noch nicht mal in der Nähe parken, du musst schon so, ich sag mal, selbst wenn du bestimmt so 500 Meter musst du das Zeug durch den Wald schleppen. Ne? Ich meine, da kannst du natürlich irgendeinen Karren mitnehmen oder so. Und das Wasser, ich meine, es schmeckt natürlich geil, wenn du da abgehetzt mit dem Fahrrad ankommst, da kommt ein kühles Wasser aus einer Quelle im Wald und du trinkst es dann so, dann schmeckt es natürlich geil, aber ob mir der Aufwand das wert ist, die paar Cent im Vergleich zum Leitungswasser, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass die Leute, die dann da hingehen, denen geht es nicht ums Geld, das sind eher so Leitungswasserverweigerer.
Aber Mischa,
ja, aber komm.
Der Weg ist eine offizielle,
ist das Ziel.
Ist eine offizielle eingestragene Google Maps Straße. Das ist nämlich der Bollenweg. Und wie ich die Sachlage sehe, kannst du doch da auch mit dem Auto hinfahren.
Nee, da ist eine Schranke.
Wo?
Direkt hinter dem Fidelio.
Schlecht.
Kannst du nicht hinfahren. Also 500 Meter, ne? Wenn du einen Bollerwagen hast, das ist schon machbar, sage ich mal. Aber das wäre mir einfach der Aufwand nie wert. Weil ich meine, also ich trinke halt einfach so.
Was hat denn das mit euch zu tun?
Ich glaube, gar nichts wahrscheinlich, leider. Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich schon nachgeforscht, aber das ist irgendwie so eine unbestimmte Familie Elbert, keine Ahnung, in der wie viel Generation.
Ich kann's dir erzählen.
Bin ich da zu einem zu einem Promille an der Quelle beteiligt wahrscheinlich. Keine
Ahnung. Dann würde ich mal langsam Kohle reinholen. Weil nach Erzählungen von alten Bürgern aus Bo-Obernau war an dieser Stelle eine Quelle, in der dieser die Bauern ihre Getränke für Apfelwein bei Main oder Waldwiesen kühlten.
So
1935
aus.
Stellten die Wandervereine Obernau und Schmeue an die Gemeinde Obernau den Antrag, die Quelle fassen zu dürfen. Hier kamen viele Wanderer vorbei und erfrischten sich mit dem Quellwasser. Jetzt kommt's, da dieses Grundstück Familie Elbert aus Schweinheim gehörte, entstand der Name Elbertsbrünnchen. Wo wohnst du?
Ja, auch da.
Wie heißt du?
Elbert, ja.
Ich würde sagen.
Ja, dann ist es offiziell. Jetzt ist es, damit ist es besiegelt. Es ist meins, ich werde morgen einen Zaun aufstellen.
Ja, und sei dann, mal ein ordentlicher Deutscher und mach ja, mal einen Zaun drum.
Ein.
Boah. Aber da muss ich mich jetzt daran beteiligen, weil ich habe dir ja erklärt, woher es kam.
Ja, du kriegst deinen Share dann.
Ja, mindestens 20% ist in der Podcast-Brüllen schon übrig. Ja.
Alles klar. Revenue.
Ich habe, wir reden ja gerne auch über den Akt vom Klo.
Ach, ja.
Ich bin die Tage auf einer Webseite.
Liegt dir was auf dem Herzen?
Es liegt mir was im
Darm. Was ist los?
Also, ich habe eine Webseite entdeckt.
Oh. RateMyPoo.com.
Wo ich nie, so ähnlich.
Ja?
Und zwar kann man da seine Erlebnisse mit dem Geschäft berichten.
Mhm.
Und ich habe hier was gefunden. Das würde ich dir gerne vortragen.
Okay.
Vom 16. Juni 2014 um 14.08 Uhr.
Wie heißt der User?
Das
ist schon mal wichtig.
Ted Striker.
Okay, da kann man viel rauslesen. Ja, erzähl mal meine.
Was liest denn da raus?
Nein, also er hat sich zumindest Mühe gegeben. Es ist keiner, der so eine Zahl hinten dran hat.
Nee,
Ted Striker ist mit Sicherheit irgendeine Filmfigur. Ich guck mal. Ach, Ted Striker ist der Pilot von Airplane. Die verrückte Reise in einem unglaublichen Flugzeug ist ja wohl einer der besten Filme, der je gedreht wurde, von Abrams, Zucker Abrams.
Ist das nicht der, wo
du... Oh mein Gott, ich bin schrecklich nervös. Ist das ihr erstes Mal? Nein, ich war schon öfter nervös. Der Pilot ist schwer krank. Er muss sofort in ein Krankenhaus. Oh Gott, was ist das denn? Das ist ein großes, weißes Gebäude mit Ärzten drin, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Grandioser Film, super. Auch die deutsche Synchro von Airplane ist der absolute Wahnsinn. Da ist es so, dass ja im Original von, wann ist denn der? Der ist 1980, straight 80er-Jahre-Movie.
Ja, großartig. Ja, großartiger
das,
Film, bin ich auch.
Quasi
ja.
Auch ein Flugzeug, das außer Kontrolle gerät. Ne? Der Pilot hat eine Vergiftung mit Liam Neeson und dann ist natürlich einer an Bord, der Flugangst hat, aber ein Ex-Pilot ist, der dann die Situation retten muss. Und auch an Bord sind zwei schwarze Passagiere, also dunkelhäutige Passagiere, und die reden im Original in so einem Jive. Das ist halt auch so eine Slang-Ghetto-Sprache, so eine ganz spezielle. Und der Witz im Original war, dass die quasi im Jive so richtig krass vom Leder gezogen haben und die Untertitel aber ganz quasi fromm. Alles, was sie so gesagt haben, war so absolut neutral untertitelt, sage ich jetzt mal. Und in der deutschen Synchro haben sie sich überlegt, okay, wie können wir das machen? Wir haben jetzt diese Kultur nicht, diese Sprachunterschiede, was machen wir? Und da haben sie den beiden dunkelhäutigen Passagieren einen bayerischen Akzent verpasst.
Ja, ja, ja.
Und das ist der absolute Knarre. Das ist so geil. Wenn sie dann so die, da kommt dann irgendwann so die Essensauswahl und da sagt er dann irgendwie so, ja, mir bringen es einen auszuzelten Haring. Also ich entscheide mich für den gerupften Saibling, irgendwie sowas steht dann so unten drunter. Und dann haben die natürlich auch diese Vergiftung und dann sagt er dann auch, er braucht eine Tüte oder so. Sagt er, ich muss speien, mir haut's gleich die Suppen aus. Das ist, also, ich habe damals wirklich grandios.
Speien musst du auch gleich, hör mal. Ja. Also das ist von klogeschichten.net.
Ja. Sehr, sehr gut.
Grandiose Webseite. Da gibt es auch Menschen, die haben sich, die teilen da wohl auch Bilder. Ich bin da nicht angemeldet, weil ich die Bilder
nicht angucken.
Ich konnte die Bilder nicht sehen.
Ist vielleicht besser so.
Vielleicht auch besser so. Aber manche Profilbilder so von der Seite aus auf dem Scheißhaus sitzend. Das ist großartig. Also.
Jetzt mal ganz kurz. Ist es eher so ein King? Ding oder ist es schon was Lustiges?
Ich weiß es noch nicht.
Okay.
Ist so eine Mischung.
Das ist die beste. Wenn du es nicht eingrenzen kannst, ist es ein Fetisch oder ist es Satire? Man weiß es nicht. Okay, machen wir weiter.
Ich glaube, das hier ist so eine Mischung aus beiden. Also er hat geschrieben, ich habe mich auch dazu entschlossen, eins meiner Erlebnisse hier zu posten. Bei positiver Resonanz werden weitere Folgen. So. Positive Resonanz.
Schöne Kackgeschichte.
Ja, vor ein paar Jahren war ich im Außendienst beschäftigt. Das bedeutet natürlich viel im Auto sitzen. Nein, es folgt keine langweilige, dann habe ich einen harten Schiss hinterm Busch gemacht und keiner hat's gesehen, Geschichte. Guter Einstieg. Eines Tages war ich mit einem Kollegen unterwegs, den ich nicht so gut kannte. Ich hatte einige gute Bekannte in der Firma, von denen ist mir auch nicht peinlich gewesen, wäre zuzugeben, dass ich mal muss. Aber diesen kann ich jetzt nicht so gut und dann lag die Hemmschwelle natürlich etwas höher. Bevor ich weitermache, sollte ich vielleicht erzählen, dass ich unter Reizdarm leide. Kann natürlich schwierig sein, ja. Aber er hat es trotzdem hier gut geschrieben. Das bedeutet, wenn ich mal muss, dann muss ich sofort. Wenn ich nicht kann, dann sind schmerzhafte Bauchschmerzen und kalte Schweißausbrüche die Folge. Sehr unangenehm, das Ganze. Das kapiere ich.
Ja,
so. Auf jeden Fall. Wir hatten eine Stunde Fahrt vor uns und diese Strecke mochte ich auch nicht besonders, da sie über Landstraßen führte und somit keine Toiletten, etwa Raststätten oder Schnellrestaurants zur Verfügung standen. Nach etwa 10 Minuten merkte ich im Bauch, es war unangenehm, aber auszuhalten. Ein Zwicken. Minuten später kam der erste Furz und mir wurde klar, es wird eine schlimme Fahrt. Glücklicherweise roch der Furz nicht. Noch nicht. Aber nach ein paar weiteren Furzen war keine Luft mehr vorhanden. Nun wollte etwas anderes heraus. Kalter Schweiß stand mir auf der Stirn und mein Bauch verkrampfte sich schmerzhaft. Ich konnte aber auch nicht sagen, dass er mal rechts ranfahren soll. Das wäre zu unangenehm gewesen.
Es wird halt auch die Situation mit jedem Stinkefurz, den der heimlich ablässt, wird es halt schwieriger zu sagen, nachdem ich hier die ganze Karre eingenebelt habe, dass du dann so nach so einer halben Stunde heimlich aus dem Fenster atmest und dann sagst du, oh, ich müssen wir aufs Klo.
Ja,
so, da weiß ja jeder, wo der Hase begraben liegt.
Die nächsten 30 Minuten wechselten sich Krämpfe und Entspannung immer ab. Aber ja, das Ganze paarte sich mit Zuversicht. Das Ziel, das kam nämlich immer näher. Die Aussicht, dass die Krämpfe nach einigen Minuten mit einer wohltuenden Entspannung weichen würde, tat ihr Übriges. 15 Minuten vor dem Ziel sehe ich rote Bremslichter. Ein dicker, fetter Stau bahnte sich an. Die Entspannung woch sofort panischen Bauchkrämpfen. Der Schweiß schoss mir aus der Stirn. Die Ausweichroute, ja, die führte durch ein Wohngebiet. Nach etwa 15 Minuten waren wir aber wieder zurück auf der eigentlichen Strecke. Inzwischen gab es keine Entspannung mehr. Gnadenlos pochte und hämmerte etwas in meinem Hinterausgang, das mit aller Macht heraus wollte. Zu allem Überfluss mitten im Berufsverkehr.
Oh Gott.
Wir fuhren auf eine Ampel zu. Die wurde plötzlich rot. Das Ziel war nunmehr keine 5 Minuten entfernt. Das rote Licht der Ampel, die Aussicht, eine Minute tatenlos vor dieser Ampel zu stehen und diesen ungeheuren Druck auszuhalten, machten mich wahnsinnig. Rechts von mir bemerkte ich einen Stadtwald. In diesem Moment setzte ich verzweifelt den Blinker nach rechts, lenkte auf die Ampel.
Ach, er ist auch noch gefahren,
naja,
oder was?
Lenkte auf,
ja, lenkte auf kannst die, ja, was weiß ich, irgendwas vorbringen irgendwie. Also zur
lenkte,
Not?
Ja, natürlich, ja, weiß theoretisch ich. Schon. Lenkte Richtung Wald und sagte meinem Kollegen, ich müsse furchtbar dringend pinkeln. Ich fand Pinkeln in dieser Situation weniger peinlich als Kacken. Ich sprang aus dem Wagen, lief Richtung Wald auf der Suche nach einer nicht einsehbaren Stelle. Ich fand eine Böschung, hinter der mich vom Weg aus niemand sehen konnte. Dieser Moment war einer der befreiendsten meines Lebens. Ich ging hinter einen großen Baum, zog die Hose runter und während ich mich hinhockte, ging es schon los. Es muss ausgesehen haben wie ein Rohrbruch.
Aber ja, ist mal ganz ehrlich, er hat gesagt, das ist nicht die typische Scheiß-Hinter-den-Busch-Geschichte. Im Moment läuft es mehr oder weniger drauf raus. Also er muss jetzt schon noch delivern hier mit seinen Storys. Das hat er ein bisschen hochgestapelt am Anfang.
Zuerst kam eine doch recht dicke, lange Wurst, bestimmt 17 Zentimeter lang, aber in atemberaubendem Tempo. Gleich danach kam eine Riesenmenge Durchfall hinterher, bedingt durch die Bauchschmerzen. Ein Riesenschwall, mein Bauch verkrampfte sich wieder beim Ausscheiden. Die Erlösung kam im zweiten dicken, großen Schwall. Inzwischen bemerkte ich Stimmen, die vom Weg kamen. Hoffentlich sieht mich keiner, dachte ich. Währenddessen verkrampfte sich mein Bauch wieder, um einen finalen Rest auszuscheiden. Nun kam ich unter Zeitdruck. Mein Kollege dachte, ja, ich sei pinkeln.
Ich schicht es gleich rum. Was ist los? Wir müssen halten, wir müssen abstechen.
Glücklicherweise hatte ich Tempos dabei. Ich wischte ab und betrachtete mein Merk. Es war eindrucksvoll und verstörend zugleich. Jetzt kommt. Ich blickte hoch und bemerkte zum ersten Mal einen Zaun, vor dem ich gehockt war. Hinter diesem Zaun ein Tennisplatz. Auf dem Tennisplatz standen irritiert schauende Damen, die mir zugeschaut haben. Ich habe keine Ahnung, ob sie das alles gesehen haben oder erst ins Finale. Gesagt haben sie nichts. Großartig. Großartig.
Ich hätte, glaube ich, einfach so langsam geklatscht, wenn wir fertig wären. Einfach ja. So.
Eine großartige Webseite. Da gibt es Tagebücher, richtig, die man da lesen ja. kann. Weiblich, männlich, queer, Paare. Ja, und dann wird es natürlich ein bisschen ekelhaft. Das ist dann schon so ein bisschen...
Hat schon so ein bisschen so einen speziellen Charme, sage ich.
Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz strange Webseite. Ja, aber es wird auch, also hier geht's auch wirklich.
Ja, aber solange es beiden gefällt, ne? Wie urteilen dann nicht?
Ja, aber das war ja wirklich, also das fand ich einfach nur witzig.
Ja, tatsächlich. Es erinnert mich ein bisschen an meine Heißluftballonfahrt.
Hast du da aus dem Heißluftballon geschissen?
Nee. Das wäre noch eine Nummer härter gewesen. Aber ich habe halt. Wir haben ja damals, ich habe die Story zumindest von der Heißluftballonfahrt schon mal erzählt. Das hat ich meiner Frau damals zum 30. Geburtstag geschenkt. Inklusive ein paar Hühner als Gag. Und die Hühner kamen so gut an, dass ich mir den Heißluftballonfahrt wahrscheinlich hätte sparen können. Aber das war das teurere Geschenk eigentlich. Und es sollte eine Fahrt werden. Es ist auch geworden eine Fahrt in den Sonnenaufgang. Ne? Wir sind dann da irgendwo lang Selbold da hinten. Freigericht.
Ja.
Sind wir quasi zu dem morgens in... Also ich glaube es war 4:30, 5:00. Haben wir uns getroffen bei diesem Ballonteam. Haben dann da erstmal den Ballon eingeladen, den Anhänger angehängt und sind dann aufs Feld gefahren. Und ich habe dem noch gesagt, hier, also es ist so, dass halt bei mir ist einfach der Stuhlgang, kannst du die Uhr nachstellen, ne? So, und ich wusste das mit Aufbau, so, wenn das losgeht, so ist normalerweise die Zeit, wo ich morgens aufstehe. Und ich habe dann so gemeint, so, naja, ich müsste noch mal aufs Klo, ne, als wir gerade so den Anhänger angehängt haben. Dann hat er gemeint, ja, ich kann ja dann da irgendwo auf dem Feld gehen. Da habe ich gedacht, ja gut. Von mir aus, ne? Kannst du jetzt mal machen. So, und dann fahren wir mit diesem Buschen los, mit dem angehängten Anhänger, mit dem Ballon drin. Und wir fahren auf ein Feld. Auf ein Feldfeld. Auf ein riesiges Feld, das flach ist bis zum fucking Horizont. Also wirklich so einfach weit breit. Ich hätte bestimmt gefühlt einen Kilometer in jede Richtung laufen müssen, bis zum ersten Baum überhaupt.
Oh Gott.
Ne? Und dann habe ich mir so gedacht, okay, kann ich mir das verkneifen? Wie lange geht es? Ne? Bis wir dann wieder daheim sind, ich weiß nicht. Habe mich dann so ein bisschen abgeseilt und da war tatsächlich zwar in diesen riesigen Feldern, gab es so in der Mitte quasi so ein Weg, der da durchführt, auf dem wir auch hergefahren sind, und an dem Weg gab es so eine Böschung und da war ein Gebüsch, das war, ich sag mal, hüfthoch. Ne? Also ich habe dann so bin ich dann so langsam weggelaufen, hab mich so weggestohlen, hab mich dann so hinter dieses Gebüsch gekutscht, aber es war tatsächlich einfach zu niedrig, als dass es mich ganz versteckt hat. Also hat mein Kopf immer so rausgeguckt, so über das Gebüsch, während ich mein Geschäft gemacht habe. Und hab einfach gehofft, dass sich keiner umtreten da hinguckt. Meine Frau hat es natürlich gesehen, wusste nicht, was los ist, hat erstmal gerufen, aber er hat dann relativ schnell kapiert, was Phase war. Das war auf jeden Fall. Ja, also das ist auch so, ne? Du bist in dieser Situation, wenn du denkst, ich kann ja bestimmt gleich aufs Klo, und dann bist du einfach auf diesem Feld, dann hast du.
Aber was hast du denn gedacht, wo der startet?
Ja, der startet einfach auf einem Feld, wo möglichst wenig Bäume in der Nähe sind, ne? Und eine Hochspannungsleitung.
Ja, deswegen hast du da gedacht, da steht ein Dixie oder was?
Ja, ey, keine Ahnung, was weiß ich, vielleicht ist da so ein Ballonfahrer Vereinsheim oder so mit einer schön strahlenden Porzellantoilette und einem brausenden Druckspüler oder irgendwas. Also, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ja gut, ich meine, dass es halt wirklich einfach nur wirklich ein Feld ist, habe ich halt so nicht bedacht. Ja, also da ist es auf jeden Fall, das war auch sehr interessant.
Ja.
Ich habe mir noch was aufgeschrieben.
Ja, bitte.
In die Richtung, ich sag mal, Toilette geht. Und zwar, ich fange mal so an. Kennst du einen Autor namens Marc-Uwe Kling.
Nee.
Der hat zum Beispiel diese Känguru-Bücher geschrieben.
Ah, doch, da, ja, ne? Ja, so doch, ja, Dinge. Ja.
Die Chroniken, und er schreibt ja auch super geile Kinderbücher, muss sagen. Ne? Der hat auch für alle, guckt euch mal, wenn ihr es irgendwo findet oder in der Bücherei oder so seht, oder kauft es mir, das kostet 15 Euro, Prinzessin Popelkopf oder so heißt es, dann guckt euch großartig, mal die letzte Seite ja an. Und da sieht so aus, als hätte er einfach damals schon, ich weiß nicht, wie alles Buch ist, irgendwie 10 Jahre in die Zukunft geguckt, als er das geschrieben hat. Und Marc-Uwe Kling, also ich mag den ja sehr gerne über diese Känguru-Sachen und so, kann sich so ein bisschen streiten, aber ich finde trotz allem auch mit diesen Känguru-Sachen, schafft er es, sehr unterhaltsam, sehr politische oder gesellschaftliche Konzepte zu vermitteln und ohne, dass du dich dabei langweilst. Und das ist wirklich noch halt so lustig ist, dass du gerne weiter liest oder weiter hörst. Ich muss sagen, wir haben damals diese, von unserem ersten großen Mexiko-Trip, als wir noch zu zweit unterwegs waren, haben wir diese Hörbücher unterwegs gehört, weil wir wirklich ein paar tausend Kilometer im Auto unterwegs waren. Und das war super, weil du musst nicht immer 100% konzentriert dabei sein. Das ist eher so leichte Unterhaltung, aber es ist trotzdem nicht stumpf. Also ich mag diese Bücher. Und was Marc-Uwe Kling jetzt, also was heißt jetzt, ne, auch, das ist auch schon irgendwie so ein, ich sag mal, halbes Jahr vielleicht her, rausgebracht hat, ist ein ernsthafter Thriller. Also keine Comedy, trotzdem natürlich noch mit so einem gewissen, ich sag mal, gesellschaftskritischen Einschlag, auch gerade auf die heutige Zeit. Und dieser Thriller heißt Virus.
Sehr Virus? Buch.
Ja, also wie die Virus, die du zum Beispiel auf Instagram erzeugst oder im Social Media, ne, wenn du einen Post machst, gibt's Virus oder sowas. Und in diesem Buch kommt eine Sequenz vor, und ich bin mir einfach sicher, dass Marc-Uwe Kling, deswegen haue ich jetzt auch so ein bisschen kostenlos Werbung für den raus, ne, weil der kann's vielleicht gebrauchen, aber ne, Props gehen raus an Marc-Uwe, wenn du uns hörst. Bin großer Fan, aber jedenfalls Marc-Uwe Kling, und davon bin ich überzeugt, hört unseren Alarmstufe Beige Podcast, weil in diesem Buch einfach die Lambada-Töpfchen-Geschichte vorkommt, die ich hier erzählt habe. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Alle, nee, die jetzt mal wollen, können, ich muss mal gucken, ich habe mir jetzt in die Folge 48 zurückskippen. Und zwar habe ich damals die Geschichte erzählt von unserem Baby-Töpfchen, ne, also Kindertöpfchen, weil ich einfach auf Amazon, weil ich nicht eingesehen habe, irgendein teures zu kaufen. Und es war, glaube ich, damals sogar während Corona, konntest du nirgends wohin, irgendwie Lockdown und Gedöns. Und da habe ich einfach das bei Amazon nach Babytöpfchen gesucht, habe das Billigste nach oben sortiert mit kostenlosem Versand und habe das gekauft. Und habe dann zu Hause erst gemerkt, dass es einen Grund gibt, warum gerade dieses Töpfchen so viel billiger war als alle anderen. Das war nicht die Verarbeitung oder das Material und nicht die Farbe oder das aufgedruckte Motiv, sondern der eingebaute Soundchip. Der hatte einen Wasserfühler und immer, wenn das Ding feucht geworden ist, hat es so einen quäkigen Lambada gespielt. Als wenn du so diese alten Geburtstagskarten zum Aufhalten. Also
furchtbar, ja.
Und ich finde ja Lambada und auch die Geschichte von Lambada, ist eine sehr interessante Geschichte, kann man auch mal nachgoogeln. Ist eigentlich irgendwie so ein Lied aus dem peruanischen Anden. Ist eigentlich auch so ein trauriges Lied. Und das wurde von so einer indigenen Band original gespielt. Und dann hat dann quasi die dieses Lied dann unter Lambada groß gemacht, haben diese Melodie genommen, haben daraus dann ihren Lambada-Hit gemacht. Und tatsächlich diese Band, diese Originalband, hat dann relativ lange drum gestritten, weil die Melodie 1:1 offensichtlich aus ihrem Lied übernommen wurde. Und die haben dann, glaube ich, im Nachhinein auch Recht gekriegt und im Nachhinein auch Tantiemen gekriegt. Aber auf jeden Fall die Geschichte um Lambada, ne? kann man sich mal reinziehen, wenn man in den Internet-Rabbit-Hole fallen will. Das ist ein guter Einstieg. Und dieses Problem an dem Töpfchen war, dass sich diese Lambada-Musik nicht abstellen lässt. Ich habe gedacht, okay, irgendwie mache ich da einfach die Batterie raus und gut. Jetzt ist natürlich das Problem, damit das Kind von der, weiß ich nicht, 3-Volt-Knopfzelle keinen tödlichen Stromschlag gekriegt, wenn es da drauf pingelt oder wie auch immer, ist diese Batterie einfach in dem Kunststoff eingegossen und es gibt keinen Ausschalter. Du kannst dieses Töpfchen nicht abschalten. Und irgendwann war da das Problem, dass dieser Feuchtigkeitssensor irgendwie so oxidiert war oder empfindlich geworden ist, dass allein eine Schwankung in der Luftfeuchtigkeit ausgereicht hat, um dieses Ding anzumachen. Oh, und dann, ne, tastet man sich ja mal so, wie so ist so nachts um 4 Uhr, man muss aufs Klo, man will natürlich kein Licht anmachen. Und tastet sich dann so im Dunkeln aufs Klo und aus was für Grund auch immer, wahrscheinlich hat man irgendwie zu stark ausgeatmet oder kommt mit seinem schwitzenden Körper ins Bad und erhöht da die Luftfeuchtigkeit über ein Maß, das diesen Sender ausschlagen lässt. Du hockst da gerade auf dem Klo und auf einmal düdelt dieses grauenvolle Lambada los. Das ist sehr mir ein paar creepy. Mal nachts passiert und da ist mir auch auf jeden Fall das Herz in die Hose gerutscht. Und tatsächlich, diese Originalgeschichte kommt in Views von Marc-Uwe Kling vor. Nee. Deswegen bin ich ganz sicher, dass Marc-Uwe Kling, wie auch immer das passiert ist, unseren Podcast hört. Also wer über Connections zu Marc-Uwe Kling hat, oder
das
wenn er selbst ernsthaft hört.
Das, die Geschichte erzählt er im Podcast, im Buch.
Es ist tatsächlich, ich hab's als Hörbuch gehört, muss ich sagen. Ich hab's nicht gelesen, aber es ist tatsächlich, ich müsste mal auf die genaue Stelle hinschreiben. Ich habe mir diese, wie gesagt, das ist glaube ich vor einem halben Jahr oder so rausgekommen. Ich habe mir das damals geholt, als das ganz frisch war. Und ich habe mir seitdem einfach diese Notiz hier in meinen Themenzettel gemacht. Hier Folge 48, Marc-Uwe Kling hört ganz sicher unseren Podcast. Also ich kann mir nicht vorstellen,
krass,
dass vielleicht
das irgendwie
genau diese gleiche Story noch irgendwie an so genau so passiert ist. Also ich fände es witzig. Also ich würde mich, also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das Thema anders so genau in dieses Buch reingerutscht ist.
Das ist ja unfassbar.
Also ich fände es legendär, wenn es wirklich so gewesen wäre. Vielleicht finden wir es immer irgendwann raus. Vielleicht kommt da irgendwann mal, treffe ich irgendwann Marc-Uwe Kling und er sagt zwar ganz anders oder er hatte auch so ein Töpfchen, hat genau dieselbe Erfahrung gemacht. Vielleicht haben auch alle anderen, die dieses Töpfchen gekauft haben, die gleiche Erfahrung gemacht. Aber es ist, war wirklich eins zu eins irgendwie meine Story. Ich war total, hinweg. Ich weiß noch, ich habe das nachts im Bett gehört und ich war total aufgeregt. Meine Frau schläft schon, konnte ich es ihr nicht erzählen. Schade.
Schade. Fällt ihr jetzt gerade das?
Wach auf, der Magen-Uhr klingelt hört unseren Podcast. Was los? Lass dich in Ruhe.
Batsch. Geh weg. Ja. Für alle, die gerade irgendwas gehört haben, hier ist gerade eine Spur im Hintergrund bei meinem Rechner abgelaufen. Kein Mensch weiß, warum.
Echt? Ich habe nichts gehört, ne?
Ja, hast du nicht gehört, ne? Komisch. weil ich habe noch Witze-Seiten aufgemacht.
Witze-Seiten. Ich habe früher, als kleines Kind, habe ich mir selbst Witzebücher gemacht. Ich habe so aus den kostenlosen Heftchen Lucullus und Bäckerblume und die, wie hieß das vom...
Knacks.
Apothekenumschau. Nee, Knacks war
Medizini
Sparkasse.
Ich war das.
Ich war Sumsi. Medizini war für die Kinder, aber die Omi hat natürlich die Apothekenumschau mitgenommen, da war auch auf der letzten Seite waren Witze.
Ey, diese Witze auch in der aktuellen und wie sie alle heißen.
Und hab mir die besten in so ein Notizbuch eingeklebt.
Damit haben wir früher das Radio geöffnet, mit diesen Witzen aus der aktuellen oder Freizeitrevue. Hier habe ich zum Beispiel so einen. Willst du mal einen kurzen, knackigen hören?
Ja, hau mal raus.
Gast zum Kellner, zahlen bitte. Kellner 8, 7, 6, 5.
Dad-Jokes. Das wird heute als Dad-Jokes durchgehen. Ich habe mal damals auf
Facebook...
in
die Apotheke und sagt, ich hätte gerne Anti-Schuppen-Shampoo.
Wer geht in die Apotheke? Ein Fisch, oder?
Ja.
Ich habe es nicht gehört, ja. Kommt Pferd in die Bar, sagt der Barkeeper, was machen Sie für ein langes Gesicht?
Sagt der Pessimist, schlimmer geht's nicht. Sagt der Optimist, doch.
Der ist tatsächlich gut. Der ist gut, weil er noch einmal um die Ecke geht. Den finde ich tatsächlich gut.
Ja.
Ja, was ich sagen wollte, damals, als es noch Facebook gab, also als Facebook noch irgendeine Relevanz hatte und wieder auch unterwegs war, habe ich mal tatsächlich ein Projekt angeführt, das kennst du, glaube ich, auch noch. Und zwar habe ich ein Dino-Witze-Buch gefunden, gekauft habe.
Hast du im Radio mal jeden Witz vorgelesen?
Ja, lange vom Taschengeld abgespart habe und dann aus dem Schaufenster des örtlichen Buchhandels rausgekauft habe. Das stand da so lange drin, bis ich genug Geld zusammengespart hatte, um
es
zu kaufen.
Was hat das gekostet?
Ich weiß nicht, ich glaube damals, was wird das so, 10 Mark oder sowas? Was hat so ein Witzebuch damals gekostet vielleicht? 10 Mark? Und dann hatte ich dann mein Dino-Witzebuch. Und es war eine Katastrophe, weil da war kein einer witziger Witz drin. Und das habe ich auch irgendwann mal erzählt und habe dann quasi ins Radio dieses Dino-Witze-Buch mitgekriegt. Und da haben wir tatsächlich mal spontan einfach Stichproben gemacht. Die waren alle nicht witzig. Und daraufhin habe ich mir gesagt, okay, ich poste jetzt auf Facebook jeden Tag ein Jahr lang ein Witz aus diesem Dino-Witze-Buch, um die Leute drüber entscheiden zu lassen, ob da was Lustiges dabei ist. Und das habe ich tatsächlich durchgezogen. Und ich glaube, zuletzt hatte ich den berühmten Joke aus Jurassic Park gepostet. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, es war kein witziger Witz dabei. Haben wir uns letztendlich drauf geeinigt. Aber wer es noch schafft, irgendwie meine alte Facebook-Seite auszukramen, der kann sich da gerne mal durch ein Jahr an unlustigen Dino-Witzen durchkämpfen.
Das ist eigentlich Wahnsinn, ne? Dass du das wirklich so durchgezogen hast.
Ja gut, ich habe halt einmal alle Seiten abfotografiert und dann mich mal so einen Nachmittag hingesetzt.
Aber es ist
und
ja auch Arbeit.
Rausgeschnitten. Ja, natürlich ist es Arbeit. Aber was macht man denn? Was machen wir nicht um die Welt kostenlos so der? Ja.
Das ist richtig nicht. Arbeit, das musst du erstmal machen.
Ja, naja. Damals hatten wir noch mehr Zeit irgendwie, ich weiß auch nicht. Die Zeit rennt. Du siehst ja, wie es bei uns ist. Wir haben es nicht drauf angelegt und trotzdem hat es ewig gedauert. Das ist ja.
Alarmstufe B, Folge 17, 30. November 2019. Ja, treffen sich zwei unsichtbare Panoplosaurier, sagt der eine, hey, lange nicht gesehen. Das ist ein Witz?
Ja, es sind generell ist dieses Dino-Witze-Buch ist quasi auf die,
das ist
auf die faustmögliche Art entstanden.
Das ist doch kein Witz.
Wir könnten theoretisch mal ChatGPT fragen, ob sie besseren Dino-Witze sind. Aber die haben einfach normale, ich nenne es jetzt mal Menschenwitze genommen und haben einfach die Menschen in dem Witz durch Dinos ersetzt. Was es meiner Meinung nach noch nicht zu einem richtigen Dino-Witz macht, weil einfach null Dino-Bezug da ist. Das
aber
ist wie wenn du sagst, kommt ein T-Rex zum Bäcker und sagt, ich hätte gern 50 Brötchen. Dann sagt der Bäcker, er interviewt ihn ja die Hälfte trocken, dann sagt er, nimm ich 100. Ist auch noch kein Dino-Witz. Nur ein T-Rex mitspielt.
Jetzt hat mein Stuhl geknarrt, es war kein Furz, keine Angst da draußen. Ich habe nämlich eine Schraube verloren am Stuhl.
Oh, das ist mir unmutiges Gefühl. Ja.
Aber was ist ein Panoplosaurier?
Ja, weiß ich nicht.
Okay, gut.
Ich kann nur die Basics. Ich kenne einen Stegosaurus, einen Triceratops, einen Brontosaurus. Ein natürlich T-Rex, Velociraptor, Dilophosaurus, glaube ich, dieser Spuckende aus Jurassic Park mit dem Kragen, ne?
Aber
gibt's noch Archaeopteryx, dieser Flugvogel.
Zwei
Pterodactylus ist auch ein Flugvogel, aber der hat
zwei
so einen langen Kopf.
Iguanodonos unterhalten sich.
Das sind die auch, die laufen auch
ja.
Auf dem Boden und die haben aber, glaube ich, so einen langen Kopf, so nach hinten, so.
Der eine möchte auf jeden Fall verreisen, fragt ja. Der andere, und weißt du schon, wo du übernachten wirst? Sagt der eine, nee, noch nicht, ich schenke mich spontan und habe mir dafür einen guten Museumsführer gekauft.
Ah, weil Dinos im Museum schlafen?
Ja.
Okay, aber dann müssen sie halt ihr Fleisch abgeben. Damit, also, gibt ja nur Skelette im Museum. Naja, also, wie du siehst, es waren nicht die witzigsten Witze.
Auch der hier ist gut. Eine Gruppe Amorosaurus-Weibchen sitzt im Wald. Plötzlich kommt ein riesiger Tyrannus mir aus dem Nichts und greift eins der Weibchen an und verschwindet damit im Unterholz. Nach einer Weile sagt eins der übrigen, ich frage mich wirklich, was er an ihr findet. Das hast du dir als Kind gekauft?
Ja. Ja, was soll ich sagen? Ja.
Wie gesagt, unterhalten sich zwei Schüler, der eine meint...
Und Dinos, damals gab es noch keine... Oh Gott, ey, wir hören uns an wie so alte Opas, die vom Krieg erzählen. Damals gab es noch keine Pokémon.
Ja, aber mal
damals
ganz ehrlich.
Damals mussten sich andere coole Fantasien...
Micha, mal guck doch wenigstens mal da rein.
Wie denn? Da lag eins im Schaufenster.
Und das war eingespeist wahrscheinlich.
Nein, aber da geht
ja, da
doch, als
doch
kleines Kind geht mir doch nie hin und sagt...
Unterhalten sich zwei Schüler. Der eine meint, ich habe gehört, dass die fleischfressenden Dinos vermutlich länger lebten als die pflanzfressenden. Warum nur, will der andere wissen? Na, vielleicht wollen die nicht ins Gras beißen.
Ja.
Wie kommt ein Scutellosaurus wieder vom Baum runter? Er stellt sich auf ein Blatt und wartet auf den Herbst. Fragt der kleine Stego seine Mutter, du Mutti, was ist eigentlich ein Mensch? Die Mutter antwortet, das ist ein seltsames Lebewesen, dem eine Menge Rückenplatten und zwei Beine fehlen.
Ja, ich sag ja. Es ist so als Kind, wenn du einfach so Seite für Seite durchliest und es einfach immer enttäuschender wird und du dann so denkst, so keine Ahnung, was hätte ich stattdessen nehmen können? Was lag nebendran im Schaufenster? Weiß ich nicht. Die Insel der tausend Gefahren hätte ich vielleicht nehmen können, aber
warum
nee.
Warum hat ein Triceratops drei Hörner? Für den Fall, dass Horn 1 defekt ist, Horn 2 auch nicht geht, dann gibt's halt noch das Nothorn Nummer 3. Das ja? ist doch alles nur nicht witzig.
Es ist zumindest ein Witz, der auf den Dino per se Bezug nimmt. Aber witzig ist es tatsächlich immer noch nicht, ja.
Ich frage jetzt ChatGPT.
Ja, frag mal ChatGPT nach einem guten Dino-Witz.
Ich.
Insofern kann ich solange noch einen kleinen Service-Beitrag raushauen. Und zwar, ich hatte in einer der letzten Folgen erzählt, dass ich großer Freund bin von diesen LED-beleuchteten Lampen, wo irgend so clevere Sprüche reingelasert sind.
Ja.
Ne? So, und die auch immer komplett wirr sind, weil sie anscheinend irgendwo in der chinesischen Fabrik 1:1 mit ihrem Google Translator übersetzt wurden und dann falsch zusammengebaut wurden. Und jetzt habe ich tatsächlich auch schon länger her, kriege ich jetzt immer mehr solche Schilder angezeigt. Und da sind manchmal wirklich Golddinger dabei. Jetzt haben wir, es ist so, dass wir, also ich habe ein Schild angezeigt bekommen, das ich für das Schrottwichtel in unserer Clique mir bestellt habe, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht ungekauft bleiben, dieses Schild. Und das hat tatsächlich harte Diskussionen ausgelöst. Und zwar auf dem Schild steht, also man muss sich vorstellen, es ist ein herzförmiges Schild. Da drauf sind weitere Herzen eingelasert plus eine Rose. Und da drauf steht, Freunde sind immer wichtiger als der Menschen, den du liebst. Denn irgendwann verschwindet er aus deinem Leben, aber Freunde bleiben ewig.
Boah, das ist so ein Tracker-Ding.
Das ist richtig hart. Wem schenkst du das? So jemanden, dessen Partner du überhaupt nicht leiden kannst. Es ist ja nicht bei uns, dass dieses Schrottwischel an Weihnachten, man schenkt sich gegenseitig so Schrott. Und da ist in unserer Verfahrensweise der Geschenkübergabe ist so eine gewisse Zufälligkeit eingebaut. Ich habe das natürlich nicht für jemanden speziellen gekauft, aber derjenige, der es gekriegt hat, war auf jeden Fall auch schon sehr, wie soll ich sagen, vor den Kopf gestoßen. Aber das ist schön, dass es auch für solche Anlässe jemand dran denkt, ein Geschenk zu machen. Wenn du einfach ganz offensichtlich keinen Bock hast auf den Partner deines Kumpels.
Das ist ja mal wie die Story, wo ich auf dem Erotik-Shop-Parkplatz geparkt habe, weil ich rüber zum Imker wollte und der beim Hinterausgang stand und sagt, sie können gleich hier reinkommen. Und ich dann durch den Hintereingang rein bin und dann da stand und er sagt, was kann ich...
Imker oder in Erotik-Shop?
Erotik-Shop. Also, ja. Und er hat zu mir gesagt, kann ich Ihnen helfen? Sag ich, ja, ich weiß auch nicht, was schenkt man denn zur Scheidung? Damit war ich erstmal aus dieser peinlichen Nummer raus und er war in der Bedrängnis, da was zu finden. Ich habe dann so eine 3-Euro-Penispasta gekauft und habe gesagt, kann ich nochmal schnell rüber zum Imker, kann ich mein Auto so lang stehen lassen? Und habe dann eigentlich den Met geholt, den
billiger
ich brauchte.
Billiger als ein Parkschein, ne? Ja. Aber wo haben wir denn hier in der Nähe einen Erotik-Shop, wo gegenüber ein Imker ist?
Bei der City-Galerie.
Den Beate Use gibt's denn noch?
Ich weiß nicht, wie der Laden heißt.
Der, wo du so hinten im Hof parken musst, habe ich gehört.
Ja, genau. Und da habe ich einen Hintereingang, ja. Genau.
Ah, okay, siehst du. Auch legendär. Das der eine, glaube ich, der ältesten Aschaffenburger Läden da.
Die haben sogar Kabinen, habe ich gesehen.
Echt? Okay. Ja. Es gab mal gegenüber vom Hannebambel, gab es mal lang einen, der hatte auch so Kabinen. Aber den haben sie auch irgendwann zugemacht. Da ist, glaube ich, so Brautmoden drin. Ja, halt so schnell geht's, ne?
Der Kabine unter die Haube.
Ja.
Was macht ein Dinosaurier, wenn er pleite ist? Er wird ein Tyranno-Sparex oder ein Wortspiel Deluxe von ChatGPT. Wie nennt man einen schlafenden Dinosaurier? Ein Schnarchosaurus.
Auch nicht viel besser. Nee. Weiß ich nicht. Mit was für einem Buch haben sie ChatGPT die Dino-Witze trainiert? Ich vermute fast, dass mein Buch da involviert war. Sag mal, er soll es lustiger machen.
Mach ich gerade.
Ja.
So, jetzt kommt der Punkt. Oh yes.
Du musst richtig ausschimpfen, wie scheiße das ist. Du hast ein Stand-up für ein modernes Publikum. Schreib's rein. Du brauchst eine halbe Routine.
Ja.
Nicht bloß platte Jokes. Du bist nicht Mario Barth und nicht Phipps Asmussen.
So, jetzt haben wir hier einen Klassiker für eine Bühne.
Computing.
So, Micha, warum sind die Dinosaurier damals ausgestorben, hä? Weil sie sich nicht impfen ließen gegen Meteoriten. Pauseblick ins Publikum. Ein Scherz. Meteoriten leugnen war damals noch Mainstream. Alles gut. Oder hier. Der Dino hatte Millionen Jahre Zeit, sich weiterzuentwickeln. Hat er aber nicht. Wahrscheinlich war er mit Reels beschäftigt. Oder Paläontologen sagen, der T-Rex hatte ein Hirn so groß wie eine Walnuss. Gut, immerhin hat er es nicht zum Podcasten benutzt, ne?
Knallergag.
Gibt es das auch mit Witz, Zynismus und Humor? Für
aktuellen politischen Bezug.
Erwachsene und aktuellem politischen Bezug. Eine Stunde 24 sind wir schon.
Nimmt uns die KI einfach Auch noch die letzten Podcast-Freunde.
Oh ja, es geht. Eine Dino-Pointe mit bissigem Witz, politischer Kante und erwachsenem Humor. Moment. Moment. Wissenschaftler sagen, der T-Rex hatte kurze Arme und konnte sich nicht selbst helfen. Ein Symboltier für die Ampelregierung. Boah. Die Dinosaurier hatten Millionen Jahre Zeit und haben es trotzdem vergeigt. Heute schafft es ein Verkehrsminister in einer Legislaturperiode.
Drumroll.
Dinosaurier sind ein gutes Beispiel für Arten, die sich nicht anpassen konnten, so wie Talkshows, die noch immer Friedrich Merz einladen. Damals kam ein Meteorit und hat die Dinosaurier ausgelöscht. Heute reichen schon ein Tweet und du bist politisch tot. T-Rex war Fleischfresser, dominant, laut, wenig Hirn. Heute kennen wir das.
Lass mich raten, es geht in Richtung Markus Söhle.
Nein, Kommentarspalte Nein, unter jedem Tagesshow-Post.
Ah, okay. Ich habe jetzt gedacht, ihr kriegt die Kurve zum Leberkäse.
Mache einen Witz mit Dinos. Moment, Dinos.
Leberkäse und Markus Söhle.
Ja, Leberkäse, Leberkäse weg und Doktor, so viel Zeit muss sein, Markus Söder. Der ist ja immer ein Anwalt, wir wollen ihn ja richtig ansprechen, ne?
Ja, den verklagt er uns.
Meine Tante ist von ihm verklagt worden.
Oh.
Aber, also es ist das Büro, aber dann halt, das ist ja auch erledigt. Ging dann auch wieder zurück. So, und? Wissenschaftler haben in Bayern einen neuen Dinosaurier entdeckt. Den Söderceratops. Lebensraum, Bierzelt, Nahrung, Leberkäse weg, Kameras und Applaus. Besonderheit, wechselt alle paar Monate die Farbe, aber bleibt trotzdem irgendwie immer konservativ. Oder etwas direkter, was haben ein Dino, ein Leberkäsebeck und Markus Söder gemeinsam? Alle wirken auf den ersten Blick massiv, sind innen aber überraschend weich. Und wenn man sie zu oft sieht, kriegt man politische Magenprobleme. Das mit den Witzen lassen.
Also, Markus Söder ist in Wirklichkeit weich. Wer weiß es nicht. Weich wie ein kleiner Leberkäse.
Ganz schlimm, ganz schlimm. Naja. Ja, ich hab alles durch,
Ich habe auch die wichtigsten News abgehakt. Also Marc-Uwe, klingel einfach mal an, wenn du uns hörst. Ich würde uns freuen. Wenn nicht, dann nicht. Ich gucke jetzt einfach immer ganz sehnsüchtig in die Mailbox und da kommt nichts.
Man kann ja einfach schreiben.
Ja. Ich glaube, zur Not finden wir uns. Ich kann mir das aber irgendwie nicht vorstellen. Es wäre auf jeden Fall lustig.
Ja, also das ist ja auch, also wir sind ja jetzt auch mit diesem mit dem Aktenzeichen Paranormal Podcast sind wir ja auf dem hohen Ast gerade irgendwie. Es geht ja, ist ja wirklich sehr sehr spannend.
Genau, was steht denn da an?
Sag mal, in welche Richtung geht da gerade
in nächster Zeit noch?
Am 31. Mai in Aschaffenburg.
Genau, ihr seid ja wieder live on Tour.
Und im Herbst geht's richtig auf Tour, 6 Städte oder so. Und auf jeden Fall super spannend. Aber da habe ich jetzt mal so überlegt, ob ich da mal frage, weil da erreichen wir ja wirklich sehr viele Menschen, ob uns nicht mal ein Promi schreiben will, der uns heimlich hört. Und wir würden aber auch nicht sagen, dass er uns hört. Also.
Also nur für dich, nur fürs Ego, zu wissen.
Nur fürs Ego, ja. Würde mich mal interessieren.
Welche Promis hören wohl euren Podcast?
Ja.
Das wäre mal interessant.
Ich weiß, dass es einen Promi gibt.
Aber mir sagst es dann, okay? Ich sage auch nichts weiter.
Ich weiß, dass es einen Promi gibt, der Alarmstufe hört.
Was? Wer?
Ja. Marc Unschling? Sage ich nicht.
Okay.
Das habe ich versprochen, dass ich das nicht sage. Das darf ich nicht.
Nein, auch mir nicht.
Ach, ich darf es keinem sagen. Okay. Aber was ich auch spannend finde, ist...
Uninteressant ist auch Folgendes.
Uninteressant ist auch Folgendes, ja. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Egal. Mischa, es passiert.
Ja.
Ach so, ja doch, die Alarmstufe Shop GmbH, die es nicht gibt, hat von der GEZ Post gekriegt.
Was? Müssen wir jetzt hier was? 18,50 im Quartal zahlen?
Wir hatten mal so ein Spreadshirt-Shop.
Ja.
Und haben die mir jetzt geschrieben, dass Alarmstufe Shop... meine Adresse, das ist das Impressum bei Spreadshirt. Und sie haben uns leider nicht die Betriebsstätte gemeldet. Okay. Es gibt ja keine Betriebsstätte.
Ihr virtueller Shop hat keinen Laden? Wie geht das? Ja. Wie soll das gehen?
Ich soll melden, Betriebsstätten sowie Filialen und Zweigstellen sowie alle Kraftfahrzeuge, die auf das Unternehmen zugelassen sind.
Zählt da unser Jet auch drunter? Und der Haley? Oder geht es nur um die drei Twingos?
Naja, Pauls Flugzeug hat ja ein Autoradio drin, ne?
Echt?
Glaube ich, oder? War da nicht mal?
Ich weiß es gar nicht. Ich hab's nicht
oder hört er nur Spotify? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist das hier, das ist ein offizielles Schreiben. Krass. Ich hab das beantwortet.
Ja, was machen wir da?
Ich habe den, also ich hatte eine Meldefrist zum 7.4. und ich habe am 7.4. versucht, das hier mit dem QR-Code zu scannen und zu antworten.
Ja.
Das ging aber nicht, weil ich habe ja eine private Nummer bei der GEZ und die hat er nicht genommen. Also habe ich den versucht, über ein Kontaktformular was den Brief zu schicken, was auch irgendwie schwierig war. Ich habe es dann einfach an irgendeine E-Mail-Adresse da geschickt und habe das angefügt. Es kam auch kein 404, es kam also, es ist angekommen und habe dann das Ding ausgedruckt.
Bei der E-Mail, der kommt,
ja, weißt du, was ich meine? Ja.
Der kommt dann unzustellbar.
Und dann habe ich auf jeden Fall ein Einschreiben hinterher geschickt.
Oh.
Okay. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Ich meine, ist ja Quatsch. Also ChatGPT hat auch gesagt, laut Gesetzeslage ist es Quatsch.
Ja, dann sind wir auf jeden Fall.
Ja, also ich lasse mir solche Briefe.
Mein Anwalt.
Ich lasse mir doch mit ChatGPT solche Dinger schreiben.
Ja.
Also der bezieht sich ja auf Gesetze.
Ja.
Ist doch herrlich. Jetzt haben die erstmal 4 Wochen was zu tun. Und gut.
Falls
ist
auch irgendein Hörer da draußen vielleicht irgendwie einen Fuß bei der Tür von der GEZ hat. Es geht gar nicht darum, dass wir es nicht bezahlen wollen. Also wir wollen es natürlich nicht bezahlen, aber wir wollen es einfach geklärt haben.
Da war auch so ein Bogen dabei. Da habe ich an der Seite, ich liebe hier diese Uniball Eye Mitsubishi Pencil Stifte. Ne? Die habe ich in mehreren Farben und ich hatte jetzt einfach nur den roten mit. Also habe ich auf den Umschlag alles in Rot geschrieben und das beigefügte Formular, da habe ich ein paar Kreuze gemacht und habe dann das, wo ich überhaupt keinen Sinn drin, weil ich das konnte ich gar nicht beantworten, habe ich dann durchgestellt mit Fragezeichen immer gemacht. Also die ganze Rückseite hat jede Spalte ein Fragezeichen und dann steht unten drunter Datum, Ort, Name und dann Stempel. Da habe ich dann hingeschrieben, wir haben keinen Stempel.
Das ist wirklich so eine Voraussetzung, wenn du in Deutschland irgendwas machst, du musst ein Gebäude haben und einen Stempel. Das sind so die wichtigsten Dinge.
Steht dir noch eine Faxnummer drauf? Nee. Nee. Anrufen wollte ich auch nicht, weil das kostet 20 Cent pro Anruf. Da hätte ich gar keinen Bock drauf.
Frechheit. Geht es nicht irgendwie zum Ortstarif in der Flatrate?
Es gibt ja dieses Telefon 080.info. Da könnte ich doch mal reingehen und gucken, was da die Nummer in Wirklichkeit ist. Kennst du die Seite?
Dass du quasi die Durchwahlen kriegst hinten dran.
Ja, da gibst du einfach hier die Nummer ein. Gebe ich mal ein. Die ist ja öffentlich, einsehbar. Das ist die 01806.
Jetzt wird's spannend.
999-555-62.
Wir denken auf die Hintermänner in der GEZ-Verschwörung.
Ja, ich habe die Nummer gefunden.
Das ist wahrscheinlich irgend so ein Praktikant, der aus Versehen mal die falsche E-Mail-Signatur rausgeschickt hat und schon ist da irgendeine Durchwahl.
Das war noch witzig, hier steht dann richtig GEZ-Beitragsservice, ne, die Hotline-Nummer, Ersatznummer und dann Eintrag kannst du noch verändern, aber funktionieren. Das ist eine Kölner Vorwahl und dann die Nummer halt.
So, siehst du, dann kannst du auch im Rahmen der Telefon-Flatrate anrufen. Kannst du die 20 Cent schon wieder sparen.
Das habe ich früher mal beim PTV so gemacht, als es noch DF1 gab.
So eine 090er-Nummer angerufen, oder?
Ja, gibt's ja auch, nee, 080, und die waren ja damals auch richtig teuer. Und ich gesagt, ey, ist es nicht unser Problem, und jetzt hängen wir hier 15 Minuten schon in der Warteschleife, da gab's immer 15 Mark Gutschrift.
Oh, okay, ja. So, das ist nicht schlecht.
Die sehen ja nicht, von wo du anrufst. Also, über welche Nummer.
Das hast du einfach dreimal am Tag da angerufen, hast gesagt, So bin ich reich geworden. Super, am Tag 15 Euro Gutschrift.
Ey, wenn du das jede Stunde einmal machst.
Ja.
Oder sagen wir mal, jede Stunde dreimal. Jede Stunde dreimal machst.
Beauftragen, das dreimal zu machen, die Stunde.
Ja, kann man das machen? Kann man ChatGPT anrufen lassen?
Bestimmt. Irgendwie. Du musst irgendwie ein Programm dir schreiben lassen, das anruft. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ne, jetzt nochmal so ein bisschen Retalk, dieser ganze KI-Content, der wird uns demnächst so hart überschwimmen. Ich habe letztendlich, als wir für Alarmstufe, als ich da nach diesen neuen Gängen unter der Pyramide da, die sie da gefunden haben, recherchiert habe. Ne? Und das ist ja, aus irgendeinem Grund ist ja dieses 2 Jahre alte Forschungspaper von diesen 2 Typen, auf denen das basiert, das ist ja jetzt irgendwie hochgekocht und die hätten da noch was gefunden und so weiter. Aber die Infos sind dazu relativ rar gesät. Und da habe ich jetzt mal gegoogelt und dann bin ich auf einen Podcast auf YouTube gestoßen, der im Titel quasi angekündigt hat, dass er das genauer erklärt. Und ich höre da rein und ich glaube, ich brauche 10 Minuten oder so, bis mir überhaupt auffällt, dass es kein echter Podcast ist.
Echt?
Es ist ein generierter Podcast in einem Channel, der nur aus generierten Podcasts besteht, der anscheinend automatisch so irgendwelche Themen abgreift, alles was in so ein bisschen so diese Esoterik-Schwurbler-Ecke irgendwie gerade in Social Media unterwegs ist und da immer so ein, ich weiß nicht, was ist die Grenze, dass du so einen Werbeblock unterbringen kannst, 20 Minuten oder sowas. Ja, also auf jeden Fall so Podcast-Folgen, die so knapp über die 20 Minuten lang gehen. Und es ist wirklich, das sind zwei Leute, eine männliche Stimme, eine weibliche Stimme, in einem Dialog, die auch so Scherze machen, der sich auch mal verhaspelt, der neu anfängt, du hörst sie atmen, aber dann irgendwann so in der Art, dass auch so, dass so gewisse Sachen sich so oft wiederholt haben oder auch so Sachen, die sich so krass widersprochen haben, die habe ich mir dann gedacht, okay, das ist ja komisch, haben die das dann nicht besser recherchiert, aber ich glaube, dass das, und da bin ich dann so hintergekommen, habe mir die anderen Podcasts angeguckt, mir ist dann aufgefallen, dass das alles so komisches Material ist und es ist tatsächlich ein komplett, meiner Meinung nach, ein komplett generierter Podcast, der anscheinend von irgendeinem, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jemanden hinsetzen, das noch generiert, weil ich glaube, wenn du das so weit automatisierst, dann hast du dir auch irgendeinen Roboter gebaut, sag ich mal, der einfach durchs Netz crawlt, eventuelle Themen aufgreift, daraus so einen Pseudo-Podcast zusammenstrickt, weil er hat auch immer wieder Bilder eingeblendet, auch aus diesem ersten wissenschaftlichen Paper und so weiter, und die aber alle nicht so hundertprozentig zum Inhalt gepasst haben. Deswegen fand ich das dann schon komisch und dann habe ich mir die restlichen Dinge angeguckt und also ich glaube, dass da demnächst irgendwie die große Flut kommt an so Inhalten, die so nebenher Unterhaltung sind, die du bewusst oder unbewusst quasi überhaupt nicht mehr wahrnimmst und die dann einfach nur noch generiert sind und dessen Inhalt dann natürlich auch umso fraglicher wird. Aber ich war wirklich überrascht, wie lange ich da zugehört habe, ohne das zu raffen. Also
krass.
Das könnte auf jeden Fall noch interessant werden. Und wie gesagt, wenn du dir da, also wenn du das schaffst, das noch zu automatisieren und das vielleicht noch dir jeden Tag ein neues Thema einfällt, wo du so einen Pseudokanal aufmachen kannst, dann ist ja auch egal, wenn da nicht die, da kein Video richtig krass viral von geht oder du Millionen von Klicks kriegst, aber wenn du wie so pro Podcast ein paar tausend Views sammelst und das wirklich am Tag ein so ein Video rausscheißen lässt, auf weiß ich nicht, wie viele Kanälen, die du da behandelst, das ist Goldmine zumindest jetzt noch. Ich bin mal gespannt, ob es dann da auch irgendwann mal Maßnahmen gibt, solchen künstlich generierten Content vielleicht auch einzudämmen. Ne, ob dann YouTube oder Spotify oder weiß ich nicht, ne, erkennt, dass das einfach generierter Quatsch ist.
Also ich bin ja gerade dabei, ein Country-Album zu machen. Ja, du lachst, das klingt richtig gut.
Ja, aber ich meine, da steckt ja zumindest noch ein gewisser Input von dir drin. Du sagst ja nicht, ChatGPT, mach mir ein komplettes Country-Album von vorne bis hinten, sondern du bringst ja da noch so ein bisschen deinen eigenen Flair mit ein. Es ist halt immer die Frage, bis wohin ist es nur ein Werkzeug und ab wann wird es quasi was Eigenes? Das ist ja halt so die große Grenze. Jetzt sind wir ja, die große Suche nach der Grenze, jetzt sind wir ja halt in so einen langweiligen Real Talk abgedriftet, aber ist vielleicht doch auch ganz interessant, weil...
Ich kann ja mal einen Song von meinem Country-Ding abschauen. Ich weiß nicht, ob du das hören kannst. Mach mal ein
Sneak-Preview.
Ich höre noch nichts. Hörst du aber nicht, ne? Nein, nee, kannst du ja nicht hören.
Erwarte so. ein Banjo.
Ich glaube, ich kann das gar nicht hier jetzt umstellen.
Nicht, dass du von dir selbst gecopyright-striked wirst dann irgendwann. Da müssen wir aufpassen.
Jetzt aber bist das du
ist
weg.
Zumindest ist halt auch die Frage, jetzt habe ich mich gerade selbst gehört.
Jetzt hörst du dich selber,
ja,
ne?
Warte mal,
vielleicht hörst du jetzt aber die Songs. Moment.
Nur mich selbst.
Verstehe
so, nicht. So, eine halbe Sekunde verzögert, das macht einen richtig bescheuert, wenn wir das hören.
Und jetzt?
Nein. Jetzt?
Nee, hörst du dich wieder selber, meine
ich? Ja, nee, ich höre mich nicht mehr selbst, aber ich höre auch keine Musik.
Das ist jetzt schlecht.
Ist ja halb so wild. Vielleicht machen wir es einfach beim nächsten Mal. Aber ich gebe auf jeden Fall zu bedenken, Leute, achtet da ein bisschen mehr drauf, dass ihr nicht in die...
Warum hörst du das nicht? Du bist der einzige Mensch der Welt, der das nicht hören kann.
Fallt.
In die KI-Falle fallen?
Ja.
Herrlich. Ich verstehe nicht, warum du das nicht hören kannst. Egal.
Ja, ich verstehe es auch nicht.
Auf jeden Fall bin ich jetzt dabei, das die Tage fertig zu machen und dann geht es tatsächlich auf Spotify raus.
Ja.
Bin ich mal gespannt. Also ich habe 25 Songs gemacht.
Ich meine, da ist auch wieder die Frage, ab wann ist quasi so eine KI noch Werkzeug und ab wann ist es nichts mehr Eigenes, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, so, ich mache ja auch viel Bildbearbeitung und so ein Kram, früher jetzt aus Bildern Elemente rausreduziert. Du hast irgendwie ein schönes Porträtbild in der freien Natur gemacht und da ist hinten dran einfach so blödes Parkverbotsschild. Das willst du irgendwie raus haben, ne? Da hast du früher schon so ein bisschen in Photoshop halt drüber stempeln müssen, manchmal so ein bisschen basteln müssen. Nicht immer hat so das automatische Gefühlen und so funktioniert. Also da war schon ein gewisses Maß an Handarbeit notwendig, aber du hattest schon so halb intelligente Tools, die so Farbanpassung gemacht haben und Strukturanpassung und so ein Kram. Aber jetzt ist halt so, du kringelst einfach den Bereich ein, wo irgendwas drin ist, was dich stört, und dann sagst du, gib mir einfach mal 3 Vorschläge, wie das aussehen könnte, wenn ich das einfach weg haben will. Oder du sagst, ich will, dass da kein Straßenschild ist, ich will, dass da, weiß ich nicht, ein Gruselclown steht, dem Blut aus dem Auge läuft, so. Und dann generiert es dir auch das dahin.
Ich weiß, ich
liebe das. Da ist natürlich die Frage, ist es dann noch ein Werkzeug? Oder ist es dann schon irgendwas Fremdgeneriertes so? Ne? Also ja. Jetzt ja, es kamen schon die ersten Filme, was war das, Late Night with the Devil, wo auch so kurze Zwischensequenzen wie so Werbeüberblende, die man so kennt, wenn von der Talkshow in die Werbung geschaltet wird, und dann kommt sie irgendwie so, ha, mein RTL, ne, so ein bisschen so dieses Ding. Und diese Zwischensequenzen haben sie sich für den Film, ist ein relativ kleines Budget gewesen, KI generieren lassen, komplett. Ne? Und da ging natürlich der Aufschrei dann durch die Medienindustrie und so. Aber das ist natürlich die Frage, ab wann ist es nicht mehr berechtigt, dass du das nimmst, weil zu viel KI-Arbeit dabei ist. Wenn du jetzt jemanden gehabt hättest, der das so halb selbst gemacht hat und sich das halb generieren lässt, ab wann zählt es dann nicht mehr, weißt du? Also ist der Aufwand, sich einen gescheiten Prompt auszudenken, weil es ist ja auch nicht so, dass du schnippst mit den Fingern und die KI hat dir sofort das generiert, dieses Bild, dieses Video oder dieses Lied, was du willst, sondern du musst schon lernen, mit der KI zu kommunizieren, dass du der auch irgendwie gescheit beibringst, was du haben willst. Weil es auch bisher ja so ist, dass ja, wenn die sich einmal irgendwas ausgedacht hat, du da ja auch nicht mehr hinkommst.
Ne? Interessant.
Ja. Also das war noch eine kleine Anregung zum Nachdenken. Zum Schluss.
Ja,
könnt jetzt gehen wir ins Bett. Eure Gedanken mitteilen. Dürften wir zum Beispiel eine Alarmstufe Jingle KI generieren lassen? Wäre das dann cool? Wäre das nicht cool? Ist es besser, wenn du irgendeinen Fiverr dafür bezahlst, dass er dir das macht und der lässt dann KI generieren und du kriegst es nicht mit?
Oder fragst einfach einen Stängel?
Zum Beispiel. Ich meine, wir wüssten natürlich, wen wir da zuerst fragen, aber kannst ja theoretisch auch so, früher hast du so ungeliebte Arbeiten gern über Fiverr an irgendeinen Typ ausgelagert, der sich damit das Taschengeld aufgebessert hat oder so.
Das stimmt, ja. Das beste Podcast Radio.
Das ist aber nicht Radio Alarmstufe. Das ist jetzt direkt gerade erstellt, oder was?
Nee, aber den haben wir noch. Echt, wir haben doch mal diese Sendung gemacht.
Das war, ist aber nicht auf unserer Platte drauf, oder?
Nee.
Die Platte wird tatsächlich auch immer öfter noch angesprochen. Da gab es auch viel
echt?
Zuspruch, ja.
Wir haben alle.
Mal gucken, was da mittlerweile so die 90er abgespielt wurde.
Das Beste von heute. Das Beste von heute.
Hit, hit, hit. Alarmstufe für dich.
Geht ja nichts ohne diese komischen Glitch-Effekte.
Bei Bandcamp war das, ne? So, ja. Das ist ja online sogar.
Ja,
ja. Das hat das jemand gekauft?
Kann man sich das noch
nee, ich glaube, das kostet 10 Euro.
Was? Echt? Aber du kannst streamen umsonst, oder?
Ich glaube schon, ja. Ich weiß nicht, ob das noch online ist. Oder ob man schon gekickt wurde.
Muss ich mal gucken. Wir hatten damals, glaube ich, extra einen Account angelegt. Ne?
Alarmstufe Beige, da ist er, Künstler. Da ist es, da ist es, da ist es, das ist online. Regenbogen der Gefühle, Greatest Hits Volume 1.
Ja.
17 Hits sind da drauf.
Ja, ausschließlich Hits. Okay, das sind so, ach, das ist Cover mit diesem Pferd. Auch rein schwarz-weißes Cover, das heißt Regenbogen, ist sehr gut. Ja. Nee, das ist für mich und Conny. Das ist Name Your Price. Du kannst was bezahlen und musst aber nicht.
Das ist großartig, aber da hat auch keiner irgendwas.
Aber wo sehe ich denn hier die Statistiken? Okay, muss ich mich vielleicht damit beschäftigen. Müssen wir jetzt nicht live machen, aber muss ich auf jeden Fall mal reingucken.
Ich bin schon drin.
Hast du die Statistiken vor dir?
Oh ja, null Plays in den letzten 30 Tagen, aber 1009 Mal und wir haben 11 Euro umgesetzt.
Na, siehst du mal. Respekt.
Guck mal hier, also, all time. 11 Euro, Regenbogen der Gefühle. Ist 6-mal runtergeladen worden? Das ist ja genial.
Nicht schlecht, ja.
Also es ist noch online.
Ja, aber wo muss ich denn hin? Dashboard oder was?
Baller ich mal runter in die Shownotes.
Ja, häng's mal rein. Das ist ein Klassiker.
Ey, wir haben fast 2 Stunden Quatsch geredet, also kein Inhalt. Super.
Sehr schön. Es hat mir auch wieder Spaß gemacht. Es hat mich gefreut. Ja. Ich habe so viel mehr hier auf dem Ding. Wir haben ja jetzt letztes Jahr auch noch einiges erlebt. Aber da kommen wir dann in der nächsten Folge zu.
Ich habe nichts erlebt. Ich saß traurig in der Ecke.
Ach komm, stimmt doch gar nicht. Was sagst du im Urlaub?
War ich im Urlaub? Ja, bestimmt.
Im Zweifelsfall in New York.
Ja, das stimmt.
Wir waren in Paris zum Beispiel, da kann ich ja auch noch was erzählen. Aber
das weiß ich überhaupt gar nicht. Warst du denn in Paris?
Ja, ich war in Paris.
Sogar der Vive la France. Oh. Großes Geschäft im Flixbus, große Nummer.
Ja.
Gut, wir machen den Sack zu. Ich würde sagen, Mischa, ich muss jetzt wieder das Richtige anmachen, denn damit wir hier auch rauskommen. Nee, das Aktenzeichen ist der falsche. Das ist der richtige Part hier.
Schön war's, Conny. Schön war's. Es hat mich gefreut.
Bis im Mai dann, oder?
Ja, hoffentlich. Ey, wir müssen wieder
wir gucken jetzt gleich offline
eine Rotation reinbringen.
Wir gucken gleich offline nach dem Termin. Ja. Bis dann. Vielen Tschüss.
Tschüss.